Herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Es ist Folge 108 und jetzt geht's auch gleich schon los.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Und vor allen Dingen brauchen wir was Leckeres zu essen, Eddie. Ich habe so einen Knast. Ich brauche irgendwie...
Knast.
Heißt so. Heißt
Pass
so.
Auf. Ja. Ja, ich weiß, klar, ich kann die Assoziation, also die Herleitung verstehe ich. Kennst du HelloFresh? Hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
Ja.
HelloFresh, sagt dir was?
Ja. Man bekommt Sachen.
Meine Frau und ich, wir sind mega HelloFresh-Fans mittlerweile. True Story. Und es gibt jede Woche mindestens 2-3 Mal HelloFresh bei uns, weil es einfach super ist. Du kriegst ein Paket, du kriegst so eine kleine, so eine Box. Da ist das Rezept drin und sämtliche Zutaten, die dieses jeweilige Rezept eben braucht, genau abgewogen und dosiert und mehr oder weniger auch schon zubereitet, sodass so ein Vollidiot in der Küche wie ich sogar eine richtig leckere Mahlzeit zaubern kann. Und ich sag dir was, die Kollegen von HelloFresh, ich weiß nicht, was die da machen. Ich glaube, es ist, weil die auch gerne mal ein bisschen mehr Sahne oder so noch dazu geben oder so. Aber die wissen, wie man die Rezepte machen muss, dass es einfach saulecker schmeckt. Ich kann mittlerweile eine HelloFresh-Mahlzeit kann ich von einer normalen Mahlzeit unterscheiden, weil die einfach nochmal so
vor allen Dingen
ein bisschen leckerer vielleicht ist, würde ich sagen.
Es wird mir ja auch helfen tatsächlich, wenn ich mal keine Idee habe oder so, einfach mal auf die Seite zu gehen, HelloFresh, mich dann inspirieren zu lassen und sagen, alles klar, das möchte ich gerne morgen haben und dann kann man auch nichts falsch machen vor allen Dingen. Wenn es schon abgewogen ist und portioniert, dann ist es ja auch für mich als Dummi relativ easy ein leckeres Essen zu machen. Das verstehe ich doch richtig.
Ja, es ist mega stressfrei. Du musst nicht in den Supermarkt gehen. Das sind ja die Sachen, die ich, wenn ich sage, ich mag Kochen nicht, dann hängt das ja auch oft mit dem ganzen Drumherum zusammen, ja. Also du musst nicht in den Supermarkt, was ja zurzeit eh schon mal super nervig sein kann mit Schlangen und so weiter. Keine Planung, kein Abwiegen und so weiter. Dann ist alles frisch. Es ist alles aufeinander abgestimmt. Dann hast du natürlich, dadurch, dass du dir das zusammenstellen kannst, wie du willst, auch eine ordentliche Abwechslung. Weil du nicht einfach ein Kilogramm Fleisch kaufst und das gibt es dann jeden Tag dafür, sondern du hast quasi jeden Tag was komplett anderes.
Ja, man kann
auch. Und dann sind da auch manchmal sind da Sachen dabei, Jochen, die würde ich im Leben nicht kaufen. Sowas wie Pilze. Kein normaler Mensch kauft Pilze. Lecker. Ja, aber kaufst du ja normalerweise nicht.
Ja, ja.
Aber bei HelloFresh denken die dran, ja, warum haben wir da nicht mal ein paar Pilze rein? Oder ein paar Avocados oder so Geschichten.
Und vor allen Dingen kann man da auf der Webseite auch eingeben, was sind denn so meine Vorlieben? Zum Beispiel Fleisch und Gemüse oder esse ich das eben nicht? Bin ich eigentlich eher Vegetarier oder will ich auf meine Balance achten? Also ich natürlich auf das Gewicht. Oder, ganz gut, familienfreundlich. Also für jeden im Prinzip eine Auswahl. Ja, und da könnt ihr euch einfach mal informieren. Den Link zu HelloFresh gibt's bei uns in den Shownotes und wir haben auch noch Voucher-Codes für euch. Oder wie heißt das?
Voucher? Ich glaube, das heißt Voucher, oder?
Voucher, stimmt. Voucher. Ich bin ja Französisch.
Voucher.
Wir haben noch ein paar Voucher-Codes.
Ihr könnt euch schon den Voucher-Code holen. Er heißt ohne Namen 21 ist der Rabattcode. Den gebt ihr rein bei eurer Bestellung und dann kommt ohne Namen 21 am Ende ist euer Voucher-Code und dann bekommt ihr dort noch einen Rabatt von insgesamt 50 Euro aufgeteilt auf die ersten 4 Boxen. Ist das gut?
Richtig, 25 auf die ersten.
Also 50 die Rabatte, ich kann nochmal genau sagen, wie sich das, also genau, ihr kriegt 50 Euro Rabatt und es wird so aufgeteilt, 25 Euro auf die erste Box, 15 auf die zweite und dann jeweils 5 Euro auf die dritte und die vierte Box. Und an der Stelle wirklich nochmal, Leute, checkt es ab, hellofresh.de/about/Nachhaltigkeit, da könnt ihr auch nochmal nachlesen. 1/3 weniger Lebensmittelverschwendung, recycelbare Verpackung, klimaneutrale Lieferung. Also auch das sind gute Features. HelloFresh, beide Daumen hoch, probiert's gerne mal aus.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen.
Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Folge 108. Genau, wow. Aber
noch hier viel die Dynamik. Viel spannender als Folge 108 ist, dass das erste Pornbaby quasi geworden ist.
Die erste Mutation ist da.
Mutation, ja. Sehr gut.
Schön gesagt, Jochen. Ja. Die erste Mutation ist da, auf jeden Fall.
Ja, es ist ein bisschen spannend. Heute ist Release Day, also heute ist Mittwoch, wir zeichnen Mittwoch auf. Und heute ist auch auf Patreon der Release von Vorn, Verbrechen ohne richtigen Namen gewesen. Wir haben 4 Folgen released auf unserer Patreon-Seite. Und bevor jetzt alle fragen, wann kommt das auch für Non-Patreons? Ab nächste Woche wird es dann die 4 Folgen wöchentlich im wöchentlichen Release für alle anderen auch geben. Aber wir sind alle so ein bisschen aufgeregt auch so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. So
was Besonderes.
Wenn man irgendwie so, ne, so ein eigenes zweites, in dem Sinne halt Baby, das ist unser geistiges Kind, das hat, dann ist man natürlich aufgeregt und freut sich darauf und freut sich darüber. Es gibt so ein paar organisatorische Dinge, die viel gefragt wurden und die wir, glaube ich, jetzt auch hier in dem Podcast noch einmal sagen werden, um euch den ganzen Spaß zu erleichtern. Wenn wir mit Verbrechen ohne richtigen Namen weitermachen werden, nach der Pilotphase, nach den 4 Folgen, wovon ich mal ausgehe, einfach so, dann werden wir 2 getrennte Podcasts haben. Im Moment haben wir das noch nicht gemacht, ne? Weil es jetzt gerade so der frische Release ist und wir wollten unseren bisherigen Unterstützern noch ein bisschen was Gutes tun, indem wir gesagt haben, da gibt's als Goodie mal die ersten 4 Folgen ein bisschen früher. Aber in Zukunft wird das der Fall sein. Da wird es einen eigenen Feed für geben und so weiter und so fort. Und da wird es gegebenenfalls auch einen eigenen Patreon-Kanal für geben und so weiter und so fort. Das sind andere Hörer und Hörerinnen. Es sind andere Macher und Macherinnen ja auch. Ne? Es ist nicht ein komplett identisches Team. Und da gibt es halt Sinn, die beiden Dinge voneinander zu trennen. Es gibt mit Sicherheit welche, die sagen, ich finde euren Porn-Podcast voll cool und ich höre den gerne, aber ich finde den Verbrechens-Podcast doof. Und umgekehrt wird es das auch geben. Und daher wollen wir das trennen.
Eine Sache, das ist vor allen Dingen, glaube ich, auch ganz kurz, ich will auch noch kurz sagen, nämlich, dass auch ganz klar ist, dass also alle, die jetzt ein Porn 2 erwarten oder so, dann vielleicht enttäuscht sind, weil ich jetzt schon so einzelne Stimmen gehört habe oder so, das ist ein ganz anderer Podcast. Also das ist, das muss man an der Stelle einfach sagen, da geht es um Mördergeschichten, die ganz sachlich und journalistisch hochakribisch aufbereitet wurden und nacherzählt werden und wo wir unsere Kommentare geben. Aber da geht es nicht in erster Linie schenkelklopfenden Mega-Entertainment. Also es ist einfach ein ganz anderes Ding. Also ich finde es zwar trotzdem, ist es Entertainment, weil es unterhaltsam ist, aber es ist eine ganz andere Richtung. Das möchte ich einfach nur mal als Disclaimer voranschicken für alle, die dann da jetzt nochmal exakt das Gleiche in Schwarz erwarten oder in Grün, wie sagt man, das Gleiche in Grün?
Grün, ja.
Das Gleiche in Grün erwarten, die dann vielleicht ein bisschen enttäuscht sein werden. Also es ist wirklich etwas anderes und es richtet sich teilweise auch vielleicht dann auch an eine andere Zielgruppe. Probiert's aus, gebt dem Ganzen mal eine Chance, geht da nicht voreingenommen rein und vor allen Dingen, das möchte ich auch persönlich an der Stelle nochmal sagen, gibt vor allen Dingen auch Alice eine Chance, denn das ist auch ihr erster Podcast, den sie macht.
Jetzt die hat unheimlich viel von uns allen.
Ja, die hat und die hat da unfassbar viel Arbeit reingesteckt. Bislang keinen Cent gesehen für ihre Arbeit und ich möchte auch da nochmal sagen, das sind Entwicklungsschritte. Also wenn da was mit dem Mikrofon nicht stimmt, wenn sie vielleicht noch ich schnauf noch, ich bin Mikrofon erprobt seit 20 Jahren und mach noch nicht alles richtig. Gebt Leuten, die sowas zum ersten Mal machen, die anfangen irgendwie irgendwo einzusteigen, gebt denen eine Chance und lass die mal sich entwickeln, lass die auch mal kommen. Das möchte ich einfach nur mal vorab schicken, weil ich auch weiß, dass neue Leute, also wir machen das ja nicht mehr zu dritt, sondern wir sind dann zu viert und dann gibt es immer die Leute, die dann sagen, ja, aber eigentlich wollen wir nur euch 3 oder so. Ich kenne das schon aus so vielen anderen Sendungen,
oder
Formaten und so weiter.
Wir wollen nur noch Alice haben und euch 3 nicht mehr.
Ja, also das wollte ich einfach nur mal als Disclaimer abschicken. Größtenteils ist das Feedback, das wir bislang, es ist ja noch nicht viel, weil das ja auch noch ganz frisch ist, ist größtenteils sehr gut. Aber es gab auch schon den einen oder anderen Kommentar, wo ich gedacht habe, ach Leute, jetzt wartet doch mal ab. Und ansonsten, ja, wenn es einem nicht gefällt, ist das ja auch vollkommen in Ordnung, es nicht zu hören.
Da muss ich auch nochmal kurz einhaken, weil es allgemein um das Thema Feedback und so weiter geht. Ein ganz, ganz allgemeines Ding, wann immer wir Podcasts machen oder auch einzelne Folgen machen, ne, nicht nur was den Podcast insgesamt und die Idee betrifft, sondern bei einzelnen Folgen, könnt ihr davon ausgehen, dass wenn wir das Ding veröffentlichen, wir mit dem Grundsetting und allem, was damit zu tun hat, des Podcasts allesamt, die wir veröffentlichen, einverstanden sind. Mit dem Grundthema, mit dem Personal, was das Podcast, den Podcast macht, aber auch mit den Themen, über die wir gesprochen haben. Wenn dem nicht so ist, dann hat jeder von uns ein Vetorecht. Ne? Davon machen wir gelegentlich, ich glaube, letzte Folge hatten wir eine Sache, wo irgendwie jemand von uns gesagt hat, nee, komm, lass uns das am Ende, lass uns das rausschneiden, das gefällt mir nicht so. Passiert nicht mega häufig, aber es kommt
vor. Weil Jochen eine halbe Stunde über die Penisgröße von sich geredet hat, da muss man dann
Auch mal ausholen können.
Nee, ne? da kann man auch wirklich einfach mal Veto sagen.
Aber das ist, also der Teil ist halt ganz, ganz wichtig. Es kann immer mal passieren, dass uns da irgendwie was durchs Raster rutscht oder so und dass wir irgendwas übersehen oder sonst was. Aber im Allgemeinen, ich würde mal sagen, für 99% von dem, was wir machen, trifft zu. Wenn wir es veröffentlicht haben, sind wir damit grundsätzlich zufrieden. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, und der Teil ist wichtig, um euch Zeit zu sparen, wenn ihr sagt, ich finde das langweilig, dann ist das nicht unser Problem, vereinfacht gesagt. Weil wir sehen das nicht so, sonst würden wir es nicht veröffentlichen. Ist euer Recht, wenn ihr es so langweilig findet, dass ihr sagt, ich habe keinen Bock mehr zuzuhören. Okay, dann ist es schade, gerade bei einem neuen Podcast kann das gut und gerne passieren. Wenn ihr sagt, ihr habt über das Thema X zu viel gesprochen, zu wenig gesprochen, ihr habt einen Witz gemacht, der mir nicht passt, ihr habt über einen Witz, der gemacht wurde, nicht gelacht, das passt mir nicht. All das passiert in jeder Folge so ungefähr. Und all das sind so Sachen, wo wir uns darauf einigen können, wenn wir es veröffentlicht haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit im Großen und Ganzen zufrieden sind, extrem hoch, ne, wenn es nicht durch die Lappen gegangen sind. Behaltet das im Hinterkopf, ne? Behaltet das immer im Hinterkopf, dann braucht ihr viele Sachen, die ihr vielleicht irgendwie loswerden möchtet, gar nicht unbedingt loszuwerden. Wir freuen uns natürlich, wenn jemand happy ist.
Kann das sein, dass du viel Feedback von Kanuten bekommen hast?
Du auch? Du hast so einen eigenen Sportarten-Post aufgemacht.
Autohändler haben.
Feedback sind, ich habe mich hinreißen lassen, auf Twitter ein bisschen komplett auszurasten und sämtliche Sportarten zu dissen. Und es ist so lustig, weil es ist natürlich völlig übertrieben gewesen und einfach eine reine Quatschaktion. Und trotzdem können sich die Leute es nicht verkneifen, ernsthaft darauf einzugehen. Also wenn ich sage, Handball ist so unattraktiv, dass es aus den Großstädten
Verbannt wurde. Aber auch getriggert.
Wer schreibt als erstes drunter? Jochen Dominikus! Schreibt als erstes, aber beim Basketball gibt es auch blöde Dörfer.
Du bist übersteuert bei mir.
Ja, weil ich so nah reingebrüllt habe.
Okay. Aber Eddie, ne, ich habe ja manchmal das Problem bei dir. Manchmal weiß ich nicht so, ist das jetzt, um jemanden zu triggern oder ist es deine ernste Meinung? Weil du hast ja schon oft gesagt, wie scheiße du Handball findest. Und da war ich mir nicht sicher. Und da habe ich gedacht, okay, antworte ich dir einfach mal.
Ich finde Basketball-Bundesliga finde ich auch scheiße. Was willst du mir denn erzählen, ey?
Ich habe 6 Jahre in Handball gespielt und ich finde Handball langweilig.
Ja. Aber ich weiß natürlich, aber der große Spaß kommt ja durchs Triggern natürlich. Also den großen Spaß habe ich ja, wenn gerade jemand wie du, wo ich weiß, dass irgendein Handballer da jetzt sitzt und sich abfuckt und sagt, hier, also das gibt's doch gar nicht, was dem sich erlaubt hat, immer Basketball, also das ist ja wohl als allerletzte. Dem schreibe ich jetzt aber mal einen Kommentar hier, so pass auf. Also jetzt gucke ich erstmal, was in der Basketball-Bundesliga da überhaupt für kleine Städte gibt. Hier, Gießen, habe ich auch noch nie gehört, dann schreibe ich dem direkt mal eine Mail. So. Das ist große Freude für mich.
Aber, ja.
Und natürlich ist das aber alles mit dem Augenzwinkern. Hingegen das Feedback von den Auto, also das ganze Autothema von letzter Woche, das hat Wellen geschlagen, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Da merkt man, wir sind in Deutschland, wir sind ein Autoland. Wenn das Thema Autokauf, kommt, wir können hier den größten Scheiß über alles erzählen. Aber wenn es um den Autokauf geht, ja, da möchte der Deutsche.
Ihr habt keine Ahnung von Autos. Wie kann das sein, dass ihr über Autos redet und so wenig Ahnung habt? Ich bin wütend.
Ja, aber vor allen Dingen auch habe ich eine ganze Berufsgruppe irgendwie in Dreck gezogen. Aber
Moment, das übrigens kennt, sagt euch Postgesetz etwas?
Habe ich schon mal gehört.
Postgesetz ist im Prinzip so ein Internet-Meme-Ding, dass man extreme Meinungen, gerade bei politischen Extremen, oft nicht von einer Parodie unterscheiden kann, ohne dass sie markiert ist. Und das fiel mir da wieder auf, weil der Mensch, der die geschrieben hatte, hatte das wohl als Scherz gemeint. Aber man ist sich mittlerweile so unsicher, weil bei vielen Postings, ne, die wir bekommen, bei viel Feedback, das wir bekommen, ist es so, dass ich mir denke, das kann doch niemand ernst meinen. Das ist offensichtlich ein Witz gewesen. Und dann sind die sauer und dann denkst du, oh, der hat das ernst gemeint.
Ja, das und weiß man halt gerade nicht, weil du die Leute dahinter nicht kennst. Ne? Weil das sind ja in der Regel, also wenn jetzt irgendein berühmter Comedian oder so einen Joke macht, dann weißt du in der Regel, wie es zu nehmen ist. Da hast du einen Kontext. Aber wenn irgendjemand Anonymes dir ohne einen Smiley oder ersichtliche schriftliche Erkennung das ironisch meint oder so, einfach was schreibt, du weißt es ja nicht, wie es gemeint ist.
Und das war halt ein Scherz, aber der hätte halt auch genauso gut ernst gemeint sein können.
Ja, aber im Ernst, es haben halt echt, es haben echt viele mir geschrieben, dass es saudumm wäre, einen Gebrauchtwagen zu kaufen, ohne ihn vorher Probe zu fahren. Und es haben sich sogar Leute gemeldet, die aus der Nähe von Stuttgart kommen, die gesagt haben, ey, pass auf, ich gehe da hin und fahre den Probe für dich. Was ja letztendlich auch wieder nichts anderes ist, also, weil das ist ja trotzdem eine fremde Person, die dann letztendlich den Check für mich macht. Ob ich jetzt der fremden Person im Autohaus traue oder der fremden Person, die hingeht und sagt, ich hab's gecheckt. Also beides ist ja letztendlich dann...
Ich habe den umgekehrten Weg gewählt. Ich habe gedacht, wenn das für Leute so wichtig und essentiell ist, dann können sie mir sicherlich in wenigen Worten beschreiben, warum das essentiell und notwendig ist. Also was erfahre ich oder eben auch Etienne durch diese Probefahrt, was ich sonst nicht auch, also was möchte ich damit erreichen oder verhindern? Das muss sich ja sehr, sehr leicht beschreiben lassen, wenn man als naiv bezeichnet wird, dass man nicht die Probefahrt machen möchte, verglichen mit dem entsprechenden Kostenaufwand, den das Ganze hat.
Und
das
also mir hat auch einer geschrieben, dass du was hörst, was kaputt ist am Auto irgendwie, dass halt allgemein irgendwie halt laut scheppert oder sowas.
Die Befürchtung halt, in irgendeiner Art und Weise betrogen zu werden, dass jemand halt vor allen Dingen absichtlich dir ein minderwertiges Fahrzeug verkauft, das im Prinzip das Geld nicht wert ist, was du dafür bezahlst. Und dann ist es ja eine reine Sache, es abzuwägen. Also was gehe ich davon aus, was ich im Mittel investieren muss, um im Mittel welchen Schaden zu verhindern? Vereinfacht gesagt, wenn du 20.000 Euro für eine Probefahrt zahlen würdest und der Wagen wäre so viel wert, dann würde sie sich definitiv nicht lohnen, selbst wenn du immer betrogen wirst. Ne?
Hä?
Weil die Kosten halt so hoch sind.
Georg. Alter, ich habe original Geld, ich habe nichts verstanden, das ist was okay. Du gesagt hast. Wenn ich was kaufe, wie viel Probezeit?
Wenn du, nehmen wir mal an, du würdest für eine Prüfung, ob etwas funktioniert, 20 so viel zahlen, wie das Objekt wert ist.
Für eine Prüfung?
Mir noch
da, warte doch mal, nein, das, da fängt es doch schon an. Das muss ich erst mal, also, wenn ich so viel zahle für die Prüfung, wie
das Objekt wert ist.
Also 20.000 Euro für das 20.000 Euro Auto.
Genau.
Ja, dann?
Dann macht das was? Ja keinen Sinn.
Richtig.
Da könnt ihr folgen.
Ja. So also Eddie, muss ich ja bei allem, egal wie viel ich jetzt an Investitionen habe, kann ich ja das ins Verhältnis zu dem setzen, was für einen Schaden erwarte ich, der in Klammern nicht wieder gut zu machen ist. Ist
okay, also angenommen, ich kaufe ein Auto für 20.000 und da ist aber ein Schaden drin.
Das ist doch das Konzept von der Versicherung im Prinzip.
Ja, aber du denkst so wahnsinnig analytisch logisch und klar. Ich kann nicht annähernd so logisch denken wie du. Ich gebe es hier mit offen und ehrlich
zu. Aber du hast ja diese Faktoren hast du ja zu beachten.
Was kostet du hast nicht? Auch recht. Du hast
und wie wahrscheinlich verhindere ich damit welchen Schaden? Und dann, je nachdem wie du das halt siehst, macht jede Variante Sinn, wenn du glaubst.
Aber dann müsste ich doch im Umkehrschluss, Georg, müsste es doch so sein.
Ja.
Ich kaufe Wagen der Marke XY. Da müsste ich mich doch vorher informieren, welchen Schaden kann Wagen XY haben im Schnitt. Da gibt es ja Statistiken vom ADAC zum Beispiel. Da guckt man danach, welches Baujahr habe ich. Und dann sage ich, okay, ein 5 Jahre alter Wagen der Marke XY, bei dem gehen nach 5 Jahren immer die Bremsen kaputt. Oder zu 30%. Ja, dann sage ich, alles klar, 30% Bremsen, was kostet mich Bremsen? Also so ist die Rechnung, ne? Was kosten mich die Bremsen?
Du weißt das ja vorher nicht.
Nee, also, aber zu 30% sind dann die Bremsen kaputt.
Dann gehst du ja schon mal davon aus, dass der Händler dich belügt. Dass, wenn die Bremsen kaputt wären, er es nicht reparieren würde, dir nichts sagen würde.
Davon bin ich dann auch rausgegangen, wofür ich ganz, ganz böse Post gekriegt habe. Das möchte ich nochmal zurückziehen. Autohändler sind feine Kerle. Ich habe nur oftmals schlechte Erfahrungen gemacht. Aber erklär nochmal weiter, damit ich dir folgen kann. Also, wie rechne ich
das? Du musst dir davon ausgehen, dass derjenige dich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schaden nicht nur existiert oder existieren kann, sondern dass er nicht behoben ist.
Ja.
Und der Händler dich übers Ohr haut. Und das dann und nur dann erfolgreich ist, wenn du die Probefahrt nicht machst. Das ist eine Menge Voraussetzungen dafür.
Aber Moment,
es kann ja sein, dass
eine Probefahrt kostet mich doch normalerweise gar nichts.
Naja, wenn du nach Stuttgart reist mit mehr als einer Person, dann kostet dich das.
Okay, in dem Fall schon, aber normalerweise...
Ja, wenn es nur darum geht, in der Mittagspause in Hamburg eine Probefahrt zu machen, dann sind die Kosten quasi nahezu null.
Genau.
Okay, dann ist das Bahnticket.
Dann investierst du nichts oder nahezu nichts.
Aber dann bleiben wir doch mal bei dem Fall mit dem Auto in Stuttgart. Also sagen wir ja. Bahnticket, im besten Fall hin und zurück, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, 150 Euro.
Pro Person?
Wieso denn pro Person? Ich fahre doch.
Du doch gesagt hast, du möchtest jemanden mitnehmen, der Ahnung hat.
Okay, dann 300 Euro.
Und dann 300 Arbeitstage. Zwei Manntage, weil zwei Personen jeweils einen Arbeitstag dafür opfern.
Ja, das würde ich jetzt mal rauslassen aus der Rechnung.
Naja, aber das sind Opportunitätskosten. Würdest du für jemand anderen umsonst irgendwo hinfahren?
Ja.
Dafür deinen Urlaub aufgeben? Beliebig oft?
Naja, gut, unter der Woche nicht, aber so bei Autokauf, Auto kauft man meistens samstags.
Machen wir den Probe, dann machen wir das am
Samstag. Lässt du doch üblicherweise Arbeit bezahlen.
Umgehe ich mit einem Samstag.
Lässt du die erstmal extra hoch bezahlen.
Ja, jetzt treibst du aber die Kosten so ein bisschen künstlich nach oben. Also ich sag mal, dann machen wir das am Samstag. Wir machen
das am Samstag. Das ist ja investierte Zeit und die Zeit kostet Geld. Die ist ja was wert.
Ja, aber jetzt, warum gehst du denn nicht auf meinen Samstag ein?
Ja, weil du trotzdem einen Arbeitstag in, oder einen Tag an Arbeit in Anführungsstrichen investiert.
Nö, das ist ein netter Trip, den ich mit einem Kumpel mache. Wir freuen uns auf die Zugfahrt.
Das ist ein Freundschaftsdienst, der kostet nichts.
Du kannst ja nicht jede Sekunde des Tages immer durchtakten, in Preis umrechnen. Nee, finde ich Quatsch. Weil so funktioniert das Leben nicht, dass du jeder Sekunde einen Wert zurechnest. Ja, aber
du machst es doch auch. Du bist doch derjenige, der uns immer wieder erzählt, wie er andere Leute beauftragt, etwas zu tun, weil er selber, weil ihm seine Freizeit zu kostbar ist.
Hä?
Das haben wir schon mehr als einmal das Thema gehabt, ne? Dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, man hat zum Beispiel eine Reinigungskraft. Boah, jetzt muss ich den politisch korrekten Term finden, bevor sich darüber wieder jemand aufregt. Eine Reinigungskraft hat man zum Beispiel, oder man lässt sich eine Pizza liefern, oder man lässt sich X oder Y liefern. Das ist ja alles etwas, wo man Geld bezahlt, weil man selber diese Arbeit nicht machen möchte. Und teilweise deutlich mehr Mittel für die aufgewendete Zeit, als wenn man sich selbst berechnen würde. Wenn ich natürlich sage, meine Freizeit hat keinen Wert, hat einen Wert von null, dann okay, dann logisch, dann sinkt dieser Kosteneinsatz. Und vor allen Dingen die Freizeit eines anderen hat einen Wert von null.
Ja,
okay. Aber ist oft nicht der Fall, weil dein Kumpel, der wird ja dann von dir erwarten, dass du an anderer Stelle einen Arbeitstag von dir oder einen Freizeittag von dir opferst, um ihnen einen Tag lang zu helfen. Nehme ich mal an.
Weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ein Auto zu kaufen. Du hast tatsächlich mir Geld gespart. Gedankenmodell reicht jetzt.
Was für einen Wagen du kaufen
willst, weil so viele Leute auch tatsächlich dazu geraten haben, habe ich mich jetzt mal näher mit dem Leasing beschäftigt und ich glaube, ich werde ein Auto leasen. Ich habe mich mit diesem ganzen Thema wirklich, das habe ich noch nie auseinandergesetzt. Ich bin der größte Autoleihe, weil mich das nie interessiert hat und kein Plan. Aber ich glaube, das ist die bessere Variante für mich. Und da bin ich jetzt schon am Sondieren, Markt sondieren. Und mal schauen, was dann am Ende bei. Ich werde es dann hier erzählen.
Da was möchte ich was zu sagen. Leasingfirmen sind alles Betrüger. So, jetzt habe ich die Autohändler beleidigt, die Leasingfirmen beleidigt. Ihr könnt mir jetzt Mail schreiben.
Ich muss gerade so lachen, weil ich gerade ein Browserfenster zugemacht habe und da war gerade Feedback auf unseren Podcast. Da schreibt einer, im Leben würde ich kein Geld für euer Zeug ausgeben, aber ihr habt ja genügend Kunden mit geringem Testosteronspiegel.
Also zum Leasen.
Wer von euch war das?
Zum Leasen. Oh. Bist du jemand, der pfleglich mit dem Auto umgeht, Eddie? Also der darauf achtet, so, dass außen keine Macke da ist und so.
Also was heißt, ich bin jetzt keiner, der täglich oder jeden Sonntag die Politur rausholt, aber ich habe mein Auto schon. Also ich sag mal so, es passieren halt manchmal Dinge, auf die man keinen Einfluss hat. Dass irgendein Fahrradkurier neben dir steht und plötzlich gegen die Autotür tritt. Solche Sachen passieren in meinem Leben. Aber in der Regel gehe ich schon gut um. Das Problem ist halt, dass ich halt zwei kleine Terroristen habe, die das komplett anders sehen. Und deshalb werde ich auch ein Auto mit Ledersitzen leasen.
Sehr gut.
Und trotzdem bin ich mir sicher, werden sie einen Weg finden, diese Sitze zu zerstören und ich werde für sie zahlen müssen, natürlich.
Ich glaube, die Inneneinrichtung ist beim Leasen, meine ich, nicht das Problem. Ich glaube, das ist normaler Verschleiß. Also
normaler Verschleiß, aber nicht mit dem Messer hinten in die...
Ah, das nicht. Messer ist schlecht, wenn du den zurückgibst. Ja. Aber ich habe das ja schmerzlich erfahren müssen, weil ich ganz viele Macken hatte. Und dann heißt es nämlich,
dein Auto auch?
Dann heißt es, ich habe nämlich auch geleast. Und dann heißt es nämlich hinterher, da habe ich mich hinterher erst schlau gemacht. Das heißt, bevor man das Auto abgibt, kommt natürlich ein Gutachter von denen. Ja, mhm. Und geht einmal ums Auto und schreibt halt jede Macke auf. Und dann hast du halt eine Rechnung von 5.000, 6.000 Euro zum Beispiel. Und dann wird das halt mal schön angerechnet. Und dann sagen die, alles klar, wir kriegen noch 5.000 Euro von ihnen. Dann wird es hinterher, wenn du es nicht pfleglich behandelst, oftmals sehr teuer. Kommt auf den Vertrag natürlich an.
Das ist natürlich scheiße. Du den
nachzahlen?
Ich habe das Auto dann gekauft tatsächlich, weil ich gesagt habe, okay, bevor ich da 5.000 Euro investiere in Schäden, wovon ich ja nichts habe, kaufe ich den lieber dann und dann gehört er mir und die Schäden sind
aber
mir egal.
Jetzt muss man aber auch mal sagen, also jetzt, ich will dir ja nicht zu nahe rücken, aber...
Machst du schon.
Also, ja, aber ganz ehrlich, das Auto bei dir von innen sieht einfach aus wie eine Kloschüssel.
Das stimmt.
Also, das ist unfassbar, Jochen, wie ein Erwachsener.
Meine Tochter.
Ich bin schon nicht, nee. Das ist komplett auf deine Mist gewachsen. Wenn man sich bei dir auf den Beifahrersitz sitzen will, dann kommt erstmal ein Moment, dann hört man, dann ruschelst du da erstmal, wirfst du irgendwie erstmal 60 verschiedene Verpackungen nach hinten auf die Rückbank. Oh, dann noch eine Bananenschale, wo kommt denn die tote Ratte her? Und wirfst sie auch noch nach hinten. Doch so eine, weiß ich nicht, eine Katze. Alles kommt da weg. Dann ist da irgendwie Kruste und Lebewesen.
Ja, das
ist wirklich, wie du mit deinem
diese
Auto
umgehst. Diese Beifahrer, die bei mir sitzen, ich weiß auch nicht. Die stecken dann ihren Dreck unter den Sitz. Das ist ganz widerlich. Ich kann dagegen nichts machen, aber...
Das ist unglaublich.
Das passiert.
Du bist aber auch ein Unordner. Aber jetzt sag mal selber, bitte, so ein bisschen Selbsteinschätzung jetzt hier, Selbsttherapierunde. Du bist schon ein unordentlicher Typ, oder?
Also ich gehe ins Auto und jedes Mal, wenn ich mich auf meinen Sitz setze, geht mir das richtig auf den Sack. Aber ich kriege das nicht in den Griff. Und wenn jemand einen guten Tipp hat, um da Heilung anzubieten, therapiemäßig oder was auch immer, oder einen guten Tipp einfach hat, nehme ich herzlich gerne.
Ja, aber was denn? Also was genau?
Ja, fuck
dich ab.
Also ich bin sehr stolz, wenn ich dann mal an die Tankstelle fahre und nach dem Tanken Innenraum staubsauge.
Ja, das hast du noch nie in deinem Leben gemacht, das glaube ich dir einfach nicht.
Ja, ich mache es sehr, sehr selten, aber wenn, dann merke ich auch den Erfolg. Dann sind auf einmal die Ritzen, sind da keine Krümel mehr unter dem Fußmatten, ist kein Sand mehr, die Kaugummis unter dem Sitz, die werden einfach weg. Aber
die Sitze haben eine andere Farbe.
Es ist wirklich schön und ein schönes Gefühl, aber nach einer Woche gucke ich mich um und dann sage ich immer, wer war das? Und dann gucke ich in den Spiegel und sage, das musst du gewesen sein. Ich weiß aber nicht, wie ich es schaffe.
Was ich mich halt frage, ist, wenn du irgendwie so viel Schaden angerichtet hast, dass jemand sagt, du zahlst irgendwie auf deinen Leasingvertrag 5.000 Euro nach. Was ist denn da alles passiert? Also es war doch bestimmt Kilometer. Bei Kilometern kann ich es mir vorstellen, wenn du die Maximum-Kilometer signifikant überschritten hast.
Also,
Weil das ist ja jedem klar, dass irgendwie, wenn du 48.000 oder 60.000 fahren darfst und fährst stattdessen 150.000,
also tatsächlich,
dass das dann viel Geld kostet.
Diese
da gibt es ja eine Pauschale in der Regel. Dann.
Genau. Ja. Ich habe schon die höchsten Kilometer, die es gibt. Eh schon teuer, viele Kilometer fahren beim Leasing, ist eh schon doof. Aber diese 5.000 Euro habe ich tatsächlich geschätzt. Und ich habe mir gesagt, ein Kumpel, der ist mal ums Auto gegangen, der mal so, oh, hier und hier und hier, ich würde mal so sagen 4.000 Euro. Er kann auch sagen, dass es nur 3.000 sind. Aber jeder Euro, den du dir ja abgibst.
Schrammen? Oder weil, also ich denke,
ja, ich habe halt auch immer, Beulen. Ich habe vorne, habe ich doch mal im Podcast erzählt, irgendeine Sau hat mir vorne einen Motorhaubenschaden gemacht. Da ist, als wenn einer da mit einem Schraubendreher reingestochen hat und ist abgehauen. Und es hätte 1.000 Euro gekostet, ja, das reparieren zu lassen. Und dann, das mache ich natürlich nicht. Aber wenn ich es abgebe, muss ich es
halt bezahlen. Das hast du davon, dass du SUV in Eimsbüttel fährst. Ganz einfach.
Genau.
Aber also schon größere, weil das klang für mich gerade so nach dem Motto, wenn jetzt jemand irgendwie ein bisschen unordentlich in seinem Wagen ist und da Dreck liegen lässt oder so, dann ist das doch wahrscheinlich zum größten Teil mit einer ordentlichen Reinigung wieder hinzubekommen.
Ja, nicht gerade irgendwie, es gibt ja auch so Profis, die das machen. Nur mittlerweile habe ich für mich schon den Grad an Verschmutzung so überschritten, dass es mir schon so peinlich ist, zu einer Innenraumreinigung den Wagen zu bringen, dass ich den Blick selbst von diesen Profis nicht ertragen könnte, die dann in meinen Wagen gucken und den Kopf schütteln.
Ich habe nicht lange im Auto gesessen. Ich hatte einen gebrauchten Golf, ich habe den kein einziges Mal in Staub gesaugt. Ich habe den irgendwie anderthalb Jahre gehabt, kein einziges Mal in Staub gesaugt. Ja. Null.
Es gibt hier in Hamburg gibt's diese eine, ich weiß nicht, wie die heißen, auch so eine Reinigungsstraße, und da kannst du dein Auto dann abgeben, das kommt dann auf so ein Laufband.
Ja.
Du steigst quasi aus, wirfst deinen Müll irgendwie weg, deine ganzen, also deine ganzen Gegenstände, die im Auto sind, tust du in so einen Plastikcontainer, und dann wird das Auto von innen von mehreren Fachkräften sauber gemacht.
Super.
Das fährt dann auf diesem Förderband immer weiter und ist an so verschiedenen Stationen. Da steht dann der eine mit dem, weiß ich nicht, Staubsauger, der andere mit dem Lappen. Und dann machen die das halt so von innen sauber. Eigentlich eine ziemlich geile Sache, weil das halt super schnell geht. Gehst außen vorbei quasi, trinkst einen Kaffee und am Ende steigst du in dein sauberes Auto ein. Echt eine super Geschichte, nur hat da einer von mir mein Audiokabel geklaut, was mir aber erst später aufgefallen ist.
Das ist ja...
Ist das nicht eine krasse Geschichte, Leute?
Das kannst du auch nicht, dass du das zufällig vergessen hattest? Oder?
Nee, ich hatte ja damit mit diesem Audiokabel schließe ich ja immer mein Handy an, um im Auto zu hören. Und dann, nachdem also das Auto von innen geputzt wurde, fahre ich also los und dann will ich irgendwann mein Handy da reinmachen und anschließend, das Kabel ist weg, ist einfach weg. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es beim Putzen irgendwie unter den Sitz gefallen oder so. Aber nee.
Ja, vielleicht hat er gedacht, das wäre Dreck und hat es einfach weggeschmissen. Was sind das hier für eine Schnur?
Ja, das würden positiv-minded Leute sagen. Ich gehe davon aus, dass er selber so ein Kabel brauchte und es mir einfach gestohlen hat.
Das kann auch sein, ja. Ich bin letztens genau zu so einer Waschanlage gefahren, aber ich wollte selber saugen und denke, ich da fährt man ja oftmals in den zweiten Stock, dann ist da so ein Schild. Hier oben können Sie staubsaugen, aber das gab es nicht mehr. Das war vorher noch da, also letztes Jahr.
Das Schild oder der Platz?
Das Schild und der Platz mit den Staubsaugern. Kennt ihr diese Plätze, wo dann so 20 Plätze sind und 20 Sauger und du kannst die Matten da ausschütteln?
Ich kenne es nicht im zweiten Stock, ich kenne das halt irgendwie.
Ja, oder ebenerdig. Aber die sind jetzt auf den Trichter gekommen, eben genau so eine Straße anzubieten, wie du es gemacht hast. Das ist ja eigentlich auch clever, ne? Warum sollen die Leute nur 1 Euro für einen Sauger oder die Sauger sind sogar umsonst ja gewesen früher, ne? Warum sollen die umsonst was anbieten, wenn sie doch für Kohle verlangen können? Finde ich clever.
Ja, aber auf der anderen Seite finde ich, die haben ja da dann 5, 6 Leute, die den Innenraum putzen, die kosten ja auch alle Geld.
Naja, du bezahlst also, das ja.
Ja, ja, klar, aber ob das sich rechnet, ich bin mir nicht so sicher.
Was kostet denn so eine Innenreinigung? Das kostet bestimmt 30 Euro, oder? Oder 40?
Nee, 15, glaube ich. 15 Euro?
Okay.
Irgendwie so. Ist nicht so teuer.
Dann sollten wir mal die Gewerkschaft anrufen. Wahrscheinlich werden die unterbezahlt.
Naja, ich meine, das geht halt schnell, ne? Es dauert, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten, würde ich sagen. Aber, ey, keine Ahnung, wie da die Wirtschaftlichkeit ist. Sie werden sich schon was bei denken, aber, ich fand es trotzdem, preis-leistungstechnisch fand ich es voll in Ordnung. Ich habe ja einmal, hat mir mein Sohn auf der Autobahnfahrt sich hinten voll gekotzt, also nicht nur sich, sondern auch das gesamte Auto. Und die Kotze lief ja dann nicht nur über ihn, was mir ja egal gewesen wäre, aber sie lief dann auch unter den Kindersitz, auf dem er sitzt. Und nicht nur, dass dann während der gesamten Fahrt natürlich einfach nach Kotze gestunken hat, sodass wir im Winter mit offenem Fenster fahren mussten, was scheiße war, sondern dann mussten wir an der nächsten, natürlich auf der nächsten Haltestelle raus, dann Kind raus, Sitz raus und dann irgendwie mit irgendwelchen Feuchttüchern, die wir noch dabei hatten, da die Kotze erstmal raus. Und dann habe ich ja das Auto direkt in Hamburg in eine professionelle Innenreinigung zu so einer Innenraumreinigung abgegeben. Und das hat, glaube ich, was hat das damals gekostet? Ein Huni. Um die 100 Euro, würde ich sagen. Und da haben die dann die Kotze professionell aus dem Sitz gepresst.
Sehr schön.
Übrigens war ich da auch, das war eigentlich das war ein Laden hier in Hamburg. Da war komisches Klientel, sage ich mal so. es waren Wagen da, die doch sich sehr abheben von meinen. Lamborghini, riesengroße Mercedes, AMGs, getönte Farben, getönte Scheiben. Und dann komme ich da mit so einer Dad-Car irgendwie mit einem vollgekotzten Kindersitz an. Hey, hallo, ich bin's, der Eddie. könnt ihr Kotze aus Sitzen entfernen?
Was? Ja. Na gut, dann gib mal. Kommst du dreiviertel Stunde wieder?
Dann war es sauber.
Und da hast du gesagt, ich bin in einer halben Stunde wieder und das ist picobello, klar?
Und dann war da immer noch der Kotzestrich, aber ich habe nichts gesagt. Ich habe die 100 Euro gezahlt mit ab. Nein, es war alles cool. Ich übertreibe. Leute, ist nur Spaß. Ist nur Spaß. Beruhigt euch. Es war alles in Ordnung. Die haben vortreffliche Arbeit geleistet. Aber es waren trotzdem eigentlich nur Prollkarren da, weil die, glaube ich, einfach keinen Bock haben mit ihren teuren Autos. Ich glaube, wenn du ein Bentley hast, gehst du nicht in eine normale Waschanlage. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich glaube, wenn du ein Bentley hast, dann
willst du dich auch nicht in die Reihe da stellen samstags oder so, ne?
Wo dann naja, du willst vielleicht auch nicht das Risiko eingehen, dass da irgendwo ein Kratzer ist oder irgendeiner, sondern dann gehst du zum Profi und dann sagst du dem, polier das Auto gescheit.
Es gibt ja auch Leute, ne, die nach der Waschanlage sofort aussteigen und gucken, ob da irgendwo kleine Macken sind. Ich glaube, das ist so eine Geschäftsidee und dann die Tankstelle verklagen. Ne? Hier, der war
aber noch, dann musst du das ja beweisen, ob ja, das vorher noch
die
nicht
Bock
da
drauf,
war.
Da haben die richtig Bock drauf, glaube ich. Und dann gehen die da rein. Hier, der war noch nicht da, ne? 500.000 Euro Schaden, geh zum Gutachter. Und so weiter. Also,
aber du hast mir jetzt mit deiner Story, dass man dann bei
das
der
Leasen
Abgabe...
vermisst.
Ja, da habe ich jetzt schon wieder Schiss, dass ich irgendwo beim Aussteigen mit der Tür gegen den Pfosten knall, zack, 3.000, katsching. Weil, weißt du, wenn es das eigene Auto ist, dann ärgerst du dich auch über eine Delle, aber dann denkst du dir halt, ah, fuck, ja, egal, mache ich vielleicht irgendwann mal. Machst du eh nicht, aber denkst du halt in dem Moment. Aber in dem Moment, wo das Auto halt de facto nicht dir gehört.
Ja. Ah, und dann, wenn man an einer großen Straße parkt, ne, zum Beispiel, kann ja sein, dass es in deinem Fall so ist, dann fliegen ja auch so vor allen Dingen noch so kleine Steinchen von der Straße auf dein Auto drauf. Also es das ist ja mal so.
Rollsplit.
Ja, wenn du an einer großen Straße parkst, hast du immer irgendwie kleine Kratzer, weil da Rollsplit splittert, von den Autos splittert. Und das hast du in der Seitenstraße ja nicht so, weil da langsamer gefahren wird. Habe ich dann auch festgestellt. Mhm. Tut mir leid, Eddie.
Wie man es macht, ne? Das ist, habt ihr manchmal diesen
irgendwie
Gedanken?
Beim Gebrauchtkauf, dann bist du zum Leasen und jetzt bist du wieder beim Gebrauchtkauf, ne?
Hey, behalt doch dein
Fahrrad,
Auto
Georg,
einfach.
Ganz ehrlich, ich bin echt wieder beim Fahrrad angekommen, beim Tandem für die ganze Familie, ohne Scheiß.
Oder Emma, habt ihr auch manchmal diese alte Möhre zu kaufen?
Habt ihr manchmal diesen Gedanken, ich habe den leider sehr oft, diesen Gedanken, oh, wenn ich reich wäre, diesen Gedanken? Diesen, Alter, wenn ich so reich wäre wie Elon Musk, was würde ich alles machen? Und ich habe dann immer so banale so Sachen, oh, wenn ich so reich wäre wie Elon Musk, ne? Oh, da würde ich mir so ein Skoda Superb kaufen. und wenn der einen Kratzer drin hat, dann wäre mir das egal. Dann wäre mir das egal, wenn ich so reich wäre wie Elon. Oh, wenn ich Elon Musk, wenn ich da, oh, da würde ich mir so eine Nespresso-Maschine, da würde ich mir diese teuren Nespresso-Kapseln kaufen. Nicht die billigen, die es jetzt überall gibt, sondern die richtigen Originalen. Wenn ich so reich wäre wie der Elon, ne, dann.
Ja.
Habt ihr solche Fantasien?
Ich denke aber dann direkt erstmal in den kleineren Schritten, bevor ich mich mit dem reichsten Menschen der Welt irgendwie auseinandersetze und was der sich alles leisten oder nicht leisten könnte, und dann kommt bestimmt wieder irgendeiner, der einem vorrechnet, wie viele 100 Millionen der pro Tag oder so verdient. Da bin ich irgendwie erstmal, wie wäre es sich, keine Ahnung was, ein Haus kaufen zu können, mal eben in Anführungsstrichen, oder es quasi direkt bezahlen zu können. Ne? Weil kaufen tun ja einige Leute, aber es direkt bezahlen zu können. Oder wie du gerade, wie wäre es sich einen beliebigen, im Rahmen des Vernünftigen natürlich, Neuwagen kaufen zu können oder auch Gebrauchten. Ne? Wir müssen jetzt nicht gleich wieder beim Ferrari von vor 3 Folgen sein, der die 30 Millionen kostet oder so.
Nein, aber wenn du, das Geile ist ja, wenn du diese Fantasie hast, also ich denke mir dann immer, wenn du so reich, also ich glaube, Elon Musk ist zurzeit der reichste Mensch der Welt, habe ich irgendwo gelesen, aber ist auch egal, who's counting, ne? Also er ist so reich, dass, und dann denke ich immer, ich könnte mir doch dann alles anfertigen lassen, selbst Dinge, die es gar nicht gibt. Also zum Beispiel könnte ich mir von Elon Musk mein Traum, also wenn ich die Kohle hätte, ich könnte mir mein eigenes Computerspiel in Auftrag geben, was einfach so ist, wie ich es gerne hätte. Oder ich könnte zum Beispiel, nur mal völlig abstruses Beispiel, ich habe morgens, bin ich zu faul, mir selber die Zähne zu putzen. Also nehme ich Geld in die Hand und lasse einen Zahnputzautomat bauen. Oder einen Roboter, einen Zahnputzroboter, der morgens, ja gut, das wäre die Prinz aus Zamunda-Variante, auch nicht schlecht. Ja, aber jetzt einfach nur mal, ich könnte mir einen Roboter bauen lassen, der mir morgens die Zähne putzt.
Aber das Problem daran ist, dass du ja
oder die Füße massiert.
dass du ja eigentlich schon Geschäftsideen hast. Weil wärst du in der Lage, einen vernünftigen Zahnputzautomaten zu bauen, dann gäbe es ja mit Sicherheit eine Kundschaft dafür. Bei dem Spiel ist es halt noch krasser. Wärst du in der Lage, auch nur zu definieren, bis ins kleinste Detail, wie das perfekte Computerspiel für dich aussieht, dann hättest du wahrscheinlich eine gute Chance, dass sich das Ding gut verkauft.
Aber das brauche ich ja gar nicht.
Einfach, macht mir ein Spiel und lehnst alles ab,
genau,
was dir nicht gefällt.
Ich kann ja einfach sagen, so, ich will jetzt Diablo 4 haben. Blizzard, wie viel Kohle braucht ihr, damit es in einem Monat fertig ist? So, dann sagt Blizzard irgendeine Zahl und dann sage ich, okay, hier. Und fertig. Und ob das dann noch einer kauft oder nicht, ist mir ja scheißegal, weil ich ja so viel Geld habe, dass es egal ist. Das heißt, ich muss gar nicht mehr in Geschäftsmodellen denken.
Ja, aber das mit dem in einem Monat fertig, das wirst du auch mit viel Geld nicht so leicht hinbekommen, weil du irgendwann an die Kapazitäten stoßen wirst, überhaupt kompetente Leute zu finden, die diese Arbeit machen können.
In der Zeit. Ist das nicht nur eine Frage des Geldes?
Glaube nicht.
Ich glaube, das größte Problem, finde ich, Achtung Witz, ist erstmal vor der erstmal dafür zu sorgen, dass die Frau nichts davon mitbekommt.
Was?
Mann, war ein blöder Witz.
Das was nicht mitbekommt. Du musst halt den Witz dann auch wenigstens.
Ja, der war jetzt, wenn man merkt, dass der Witz jetzt nicht so gezündet hat und nicht so lustig war, dann will man ihn auch nicht wiederholen.
Oh Gott, jetzt habe ich die Stimmung runtergerissen. Das ist doch wieder was, wo wir später wieder über das Veto diskutieren. Das sehe ich doch jetzt schon wieder.
Ja, wollen wir das nicht ganz rausnehmen? Ehrlich, ich habe immer den Gedanken, dass ich, das hört sich jetzt total, das glaubt ihr mir eh nicht, aber ich will mit dem Geld immer was Gutes machen. Ich denke immer so, alles klar, wie viel Kohle braucht man, um vielleicht ein ganzes Land glücklich zu machen? Gibt es auf der Welt nicht ein kleines Land, ein kleines armes Land, wo die sagen, okay, 10 Millionen im Jahr und dann haben alle Kinder Schulausbildung. Aber mit wie viel
Geld machst du denn Länder glücklich oder Menschen?
Ich habe so Patenkinder über Kindernothilfe.
Ja.
So, und da weiß ich, 35 Euro macht ein Kinderleben glücklich, indem es irgendwo in Indien oder Pakistan die Schule finanziert für einen Monat zum Beispiel. So,
kriegst du dann irgendwelche Updates oder so?
Ja, ich kriege auch Briefe von den Kindern tatsächlich, ja. So, dann kriegst du Briefe einmal im Jahr, zu Weihnachten meistens, und eine Spendenquittung und so. Aber dann rechne ich mir hoch, wie viel braucht man denn, um, sagen wir mal, ein ganzes Dorf glücklich zu machen. Aber das ist jetzt auch schon wieder, das nimmt man mir nicht ab. Ne?
Das Problem ist halt, wenn du erstmal Milliardär wärst und so reich, ne? dass du tatsächlich Länder glücklich machen könntest, dann würde dir ja niemand positiv anrechnen. Das würdest du quasi nur für dich selbst tun. Also im besten Fall gibt es eine Handvoll Leute, die sagen, ja, ist ja ganz nett, aber der kann es sich ja auch leisten. Und dann hast du noch die, egal wie viel von deinem Geld du benutzt, um Gutes zu tun, sagen werden, ja, aber das, also wie er das bekommen hat, der hat ja nur die Leute abgezockt mit dem Verkauf von seinen Autos, seiner Software, seinem irgendwas.
Ich glaube tatsächlich,
und überhaupt.
Das kann auch der Grund dafür sein, dass viele das auch wahrscheinlich gar nicht an die große Glocke hängen, die viel Geld haben, wovon man gar nichts hört. Ich möchte nicht wissen, wie viel, es wird ja immer gesagt, so viele Millionäre haben wir. Ich möchte nicht wissen, wie viel die auch einfach Kohle so raushauen und spenden. Also ein Großteil von denen mit Sicherheit.
Ja, aber ich glaube, was halt auch noch, also ich meine, man weiß ja zum Beispiel über Bill Gates, dass der, 90% oder so seines Vermögens oder so, ich glaube, der hat über 40 Milliarden US-Dollar schon gespendet oder so, oder 95% seines Vermögens will er abgeben oder wie auch immer. Und aber der, also er macht es ja auch dann zum Beispiel, wohin gibst du das Geld? Ja, das ist ja die Frage. Und dann ist es ja, dann hängt das ja auch ein bisschen ab. Du kannst es ja zum Beispiel auch in die Forschung oder in irgendwelche Dinge stecken, wovon dann vielleicht nicht sofort profitiert wird, aber langfristig oder mittelfristig oder so. Also da gibt es ja tausend Sachen. Aber jetzt habt ihr mir natürlich mit eurer moralischen, mit von euren Patenkindern erzählt, während ich erzählt habe, ich will mir einen Zahnputzroboter bauen, wenn ich Elon Musk bin. Und jetzt bin ich hier wieder der geldgeile Spacko, der Milliardär ist und irgendwie, weiß ich nicht, warum, wie sind wir denn jetzt auf so einem Feld gelandet? Ich wollte einfach nur wissen, ob ich manchmal die Fantasie habe, Geld zu haben, mit dem ihr alles machen könnt, was ihr wollt, und dann kommt ihr gleich, ja, welchem Land geht es denn schlecht?
Ich bin auch kein ich spende alles Mensch. Also wenn ich so fiesreich wäre wie Elon Musk oder so, dann wäre eine Sache, die man sich halt überlegen könnte, ob man nach seinem Ableben halt einen Großteil oder sein gesamtes Vermögen irgendwie einem guten Zweck überlässt, dann hat man immer noch die Möglichkeit, davon zu profitieren, zu Lebzeiten, wie man denn möchte. Und danach dient es dann einem guten Zweck.
Also ich habe
immer. Du kannst es machen, Etienne. Dann kannst du deinen Zahnputzroboter meistbietend verkaufen und trotzdem noch sagen, wenn ich dann mal eines Tages nicht mehr bin, dann haben meine Kids und Enkelkinder haben genügend zum Leben und der Rest geht an was weiß ich was.
Ja, aber ich werde dafür sorgen, dass die Zahnbürste nicht austauschbar ist.
Ja. Sehr gut. Wenn ich viel Geld hätte oder wenn ich, so, ich mache mir natürlich auch solche Gedanken, was ist, wie viel Geld brauchst du eigentlich und was ist, wenn du so einen riesen Haufen hast? Ich denke immer so, ey, ich wüsste gar keinen Wunsch jetzt gerade. Irgendeinen schönen Oldtimer würde ich mir kaufen, aber ich habe überhaupt keine so eine Fantasie, so Riesenhaus, 6 Mercedes oder 15 Mal im Urlaub. Ich bin da, glaube ich, total recht bescheiden. Ich wüsste doch gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Aber das wird man dann wahrscheinlich lernen.
Ich denke halt von der Spitze nach oben. Ich denke irgendwie von unten heraus oder herauf, sagen wir es so. Also was wäre das Nächste, was ich mir gerne leisten können würde, das irgendwie ansatzweise in Reichweite ist?
Vielleicht eine eigene Bank gründen, die mir immer Kredite gibt. Einfach so.
Ja gut, das ist ja dann nicht von unten.
Ja, vor allem, wofür brauchst du denn Kredite, wenn du reich bist? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, aber eine Bank zu haben, ist doch ganz cool. Dann kannst du mit der Bank verhandeln. Ja, meine Güte.
Du hast so viel Geld, du brauchst keine Bank mehr. Wofür denn?
Naja, ich gehe gerne.
So viel, dass also, was ich, du gerade sagst,
ja, ist doch Geld. Also, ich möchte ja, gerne.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, aber dann gehst du zu deiner eigenen.
Du hast so viel Geld, dass ich mir eine Bank kaufe.
Ja, aber überleg doch mal, wie geil die Situation ist. So, ich erkenne das, wenn ich zur Bank gehe, dann gucken die mich immer an, ach, da kommt wieder der Pleitegeier und dann bettel ich wieder und dann behandeln die mich immer wie Dreck. So, aber wenn die Bank mir gehört, dann gehe ich da rein, setze mich auf den Chefsessel und sage so, wer bedient mich von euch Pfeifen? Ihr seid doch meine Angestellten. Und dann sage ich, ich möchte gerne den Kredit und dann wird hier nicht verhandelt und dann fühle ich mich wie ein König. Versteht ihr? Kommst du. Ist das doof?
Aber du hast doch genügend Geld, um eine Bank zu besitzen. Dann musst du dir doch nicht von der Bank Geld leihen.
Ja.
Also du bist ja quasi reich,
da hast du vielleicht recht.
Bank zu besitzen.
Da hast du vielleicht recht. Ja, es macht vielleicht keinen Sinn, aber...
Nur um das Prinzip. Behandeln die dich echt bei der Bank schlecht? Hast du das Gefühl gehabt, da schlecht behandelt
zu werden? Ich höre nicht den Podcast, glaube ich.
Ich gehe da nicht mehr hin. Also wenn ich mal grüne Zahlen auf dem Konto hätte, dann würde es mir reichen. So.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Banken einen irgendwie immer, egal wie wenig Geld man hat, immer irgendwie so übergebührfreundlich behandeln.
Also
so kam mir das immer vor, als ich noch tatsächlich nicht 99% mit Online-Banking gemacht habe, was jetzt auch eine Weile her ist. Aber wenn ich denn mal irgendwie bei Banken war, ich habe allerdings auch nie Kredite beantragt. Also
ich war mal bei einer Bank, da musste ich.
Ich hatte nie Geld.
Ich musste mal für eine Produktion, die ich produzierte mit meiner Firma, musste ich meine Sicherheit in Höhe von 50.000 Euro, also eine Bürgschaft, mir aufnehmen. Ja? Das heißt, in dem Fall, wo die Produktion nicht zustande kommt, kriegt Sender XY die Kohle, weil er eben Ausfall hat oder wenn meine Firma pleite geht.
Zum Beispiel. Okay.
So, dann gehst du da also hin und sagst, ich hätte gerne 50.000 Euro Bürgschaft, dann verhandeln die mit dir und dann sagen die, alles klar, kriegst du, aber ich krieg 1.000 Euro erstmal schon mal. Also nur für die Kohle, die sie noch nicht mal, nur für eine Bürgschaft, haben die schon 1.000 Euro genommen. Mhm. 1.000. Ja, das fand ich ganz schön frech. Und wenn das meine Bank wäre, da. Aber 1.000 Euro finde ich schon, da ist aber schnell verdientes Geld, oder? Bin ich dazu spießig?
Ich kenne mich beim Kreditegeben nicht aus und weiß nicht, unter welchen Konditionen da üblicherweise da muss ich gerade diese Payday-Loan-Geschichte denken in den USA, wo die Leute halt irgendwie so ein kurzfristiges Kreditverfahren haben, um, wenn quasi am Monatsende das Geld knapp wird, bisschen flüssig zu sein, bis die Zahlung kommt und was zu welchen Konditionen diese Kredite halt vergeben werden und wie absolut unsäglich das ist.
Und das Interessante ist
ja, nach googeln.
Das Interessante ist ja auch, ich habe so ein Kreditrahmen, den ich nie ausschöpfe, aber wo ich gesagt habe, okay, wenn es mal eng wird und ich muss Angestellte zahlen, damit du das hast zur Sicherheit, ja?
Dann hast du den nicht mehr.
Doch, den habe ich noch. Ich muss aber monatlich, obwohl ich den nicht in Anspruch nehme, muss ich jeden Monat dafür zahlen. Und dann steht da immer drin, für nicht in Anspruch genommenen Kreditrahmen. Wo ich denke so, what? Das ist doch geil. Also Es ist, die Banken verdienen einfach mit allem. Mit allem verdienen die das. Also Autohändler.
Ist ja auch noch über Banken negativ.
Banker. Sprechen,
nicht nur über Autohändler. Aber ich glaube, bei Bankern, da läufst du, glaube ich, ziemlich viele offene Türen ein, oder? Ich denke nicht, dass es extrem viele Leute gibt, die jetzt sagen, also Banken machen grundsätzlich alle alles richtig.
Wie viel zahlt man, wenn man selber über, im Dispo ist? 10%? Und was kriegt man?
Ich also keine
das finde ich auch so eine Diskrepanze, finde ich. Also ich verstehe das alles nicht mehr. Aber gut.
Nein, also unschöne Themen, ne? Also Dispo und
ihr, ihr macht das. Ich versuche hier schöne Themen ranzuholen und ihr zieht es mit eurer Negativität alles in den Dreck. Ich wollte von euch schöne Fantasien, was ihr aber mit
Jochen hat auch dem Thema macht. Reich zu sein, ein Banken- und Dispo-Team.
Komplett Depression jetzt wegen.
Es tut mir leid, Leute.
Unglaublich, aber
wir können naja, uns jedenfalls nicht vorstellen, reich zu sein, Etienne. Unsere Träume sind nicht so schön wie deine.
Das Ding ist halt, ich habe das, glaube ich, schon an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Ich glaube, ich wäre ein super guter Reicher. Ich glaube, dass ich das richtig gut könnte. Es gibt ja immer diese Sprüche, ja, aber Reichtum macht auch nicht glücklich. Und ich wäre so gerne dieser Typ, der euch beweist, doch. Ich bin mir so sicher, ich habe so viele Ideen und so viel. Leute, ich wäre so ein guter Reicher. Ich wäre wirklich, ihr glaubt es mir nicht. Und ich kann es leider nicht beweisen, aber vielleicht eines Tages. Irgendwann. Der Simon hat schon mal gesagt, wenn er reich ist, das Erste, und damit hat er mich schon überzeugt, dass er genau weiß, was zu tun ist mit Geld. Das Erste, was er macht, ist, sich so eine Statue zu bauen mit so einem goldenen Mittelfinger, der so von links nach rechts tickt die ganze Zeit und der steht in seinem Garten. Jetzt stellt es euch vor.
Hat das so ein nicht drei, vier, einer gehabt?
So ein 3-4 Meter hoher Mittelfinger aus Gold, aus purem Gold, der einfach nur von links nach rechts wippt, die ganze Zeit, sodass jeder Nachbar diesen Mittelfinger sieht. Das ist schon mal für mich perfekt angelegtes Geld.
Das kommt mir total bekannt vor, Etienne. Ich glaube, entweder war das in einem Film oder es war eine tatsächliche Story, dass irgendwie eine Ex-Frau zu ihrem Mann oder der Mann zur Ex-Frau irgendwie ins Nachbargrundstück so einen riesengroßen Mittelfinger gebaut hat. Das müsste, ja genau, das ist mal eine Feedback-Frage. Vielleicht weiß das jemand. Vielleicht hat jemand auch mal dieses Bild gesehen. Ich meine, ich hätte so ein Foto gesehen mit dem großen Mittelfinger. Film oder Realität? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ach, es gäbe so viel. Aber am Ende des Tages ist das ja auch total unsympathisch, reich zu sein. Deshalb, wenn du reich bist, dann musst du so reich sein, dass es dir egal ist. Also nicht so ein bisschen reich. Nicht so, dass du noch angewiesen bist auf Leute. Das will ich nicht.
Weißt du, was
so, ne? Ich will wirklich... Ich will wirklich filthy rich, wie man so schön sagt. Also so, dass dir alles egal, Elon Musk-mäßig, so mir ist alles egal.
Oder
so
du bist, ich sehe das gerade als News. Das hat tatsächlich jemand gemacht mit dem großen Mittelfinger. Ich schicke euch das als Link. Oder du bist halt so reich, dass du es noch verbergen kannst. Das geht natürlich nicht, wenn du Elon Musk reich bist.
Aber dann kannst du
das ja nicht genießen. Das ist noch so ein bisschen geheim. Naja, ich meine, das kommt darauf an, was du unter genießen verstehst, ne? Also was du halt haben möchtest. Wenn du eine Garage
du kannst mit 400
Sportwagen haben willst.
Naja gut, aber du kannst ja nicht mal in ein geiles Haus ziehen. Dann,
also auch da ohne, dass die Leute die Frage ab, also was, ab wann für dich das geile Haus anfängt, ne?
Ich hab das.
Fängt das erst so ab einer 20-Zimmer-Mansion an oder ist das halt auch schon, keine Ahnung was, ein schönes Haus mit vielleicht 5, 6, 7 Zimmern? Wo du mit deiner Familie wohnen kannst.
Da musst du in Hamburg schon reich sein.
In Hamburg, ja, das stimmt. Das stimmt. Und wo du vielleicht sogar noch sagen kannst, ja, das haben wir von einer Tante geerbt oder so. Das
haben wir von der Tante geerbt.
Nur weil du das Haus hast, hast du irgendwie ganz viel auf der hohen
Kante. Ich wüsste tatsächlich, was ich damit mache. Ich würde einmal an so einem, also nicht alles, aber ich würde mal so richtig viel Asche in so eine richtig fette Pokerrunde mitnehmen. So mit den Größten der Welt, wo einfach nur um Riesensummen gespielt wird. Einfach nur mal um zu sehen, wie fühlt sich das so an, wenn du da so 50.000 Euro pro Bett hinschiebst.
Das würde ich zum Beispiel total nicht
ungern. Ja, obwohl, wenn dir das egal ist, ist es ja auch blöd. Es muss ja schon wehtun eigentlich, ne? Ich glaube, diesen Thrill kriegst du dann auch nicht, ne? So.
Moment, also beim Poker wäre es ja gut, wenn es, also man sagt ja, du sollst nicht mit Scared Money spielen. Also insofern muss es dir ja egal sein, damit du gescheite Entscheidungen treffen kannst. Wenn du Angst hast, die Kohle zu verlieren, dann hast du ja erstmal Heul. Aber wenn du jetzt dagegen die weltbesten Pokerspiele spielst, kannst du ja gleich das Geld verbrennen. Also das
ja, ist halt aber ich glaube, nicht für sinnvoll. Ich glaube, das wird einen Abend mal Spaß machen, oder? Gegen die.
Meinst du?
Ja.
Leute, die dir eine Million an einem Abend abnehmen oder zwei?
Ja gut, natürlich kannst du auch mal Glück haben und du nimmst denen die Kohle ab, aber einfach da zu sitzen, doch das fände ich ja schon geil, in so einem verruchten Raum.
Gegen gute Spieler spielen oder nur gegen Reiche?
Nee, nee.
Reichen also, hast du ja vielleicht noch eine Chance.
Es müssen am Tisch ein paar Idioten sein und ein paar Pros. So, ne, so Unterweltleute. So irgendwie Leute so von so aus dem Drogenmilieu, so die alles verballern und irgendwie so ein paar.
Weil du glaubst, dass es gut ist, wenn du Leuten aus dem Drogenmilieu und aus der Unterwelt eine Million abnimmst.
Ja, das muss aber im offiziellen Rahmen sein, im Casino.
Wie stellst du dir das denn vor, in so einer Bar im Hinterraum, so schön verraucht, da wo das Drogenmilieu stattfindet. So Jochen, deine Vorstellungen sind manchmal so geil.
Ja, Mann,
da spritzen sie sich doch dieses Marihuana in die Nase.
Ja, aber das ist doch geil, du weißt so, alles klar, der guckt dich da so an und dann hat er so ein weißes...
Illegale Pokerspiele im Drogen.
Der hat so ein weißes Sakko an, so ein Schnäuzbart und eine Sonnenbrille, schwarze, etwas längere Haare hinten, so schulterlang und du weißt ganz genau, eigentlich darfst du gegen den nicht gewinnen, sonst steht er auf und zieht eine Knarre. Also, ja, das ist doch geil.
Ich hätte nie Bock, eine große Menge Geld irgendwie einfach nur so zu verlieren. Ich meine, ich habe ja eine Weile lang gepokert auch und ich habe ja auch bei Poker Strategy gearbeitet. Ich kenne mich ja mit dem Thema durchaus ein bisschen aus. Aber ich hätte nie Bock, irgendwie eine Million oder irgendwas, irgendeine signifikante Summe aufs Spiel zu setzen beim Pokern. So gar nicht.
Also ja, weil du auch einfach scheiße bist im Pokern.
Vielleicht, aber ich würde mir wie der letzte Idiot vorkommen, wenn ich an einem Abend nach Hause komme und habe eine Million für Nickes ausgegeben.
Naja, nix weiß ich jetzt nicht. Du hast einen schönen Abend gehabt.
Ja, schönen Abend. Auf der anderen Seite kannst also du auch
deine
sagen,
Definition wenn du jetzt von Geld, schönen Abend ist aber ein bisschen strange.
Wenn du Geld investierst irgendwo und das dann pleite geht, dann hast du auch so viel verloren, ne? Das kann man vermutlich bei vielen Sachen sagen.
Leute, haken wir das Thema Geld mal ab. Kann ich noch eine Hundegeschichte erzählen, bevor wir zum Rätsel kommen?
Oh, ich wusste jeden Fall.
Ich war ja
ganz ehrlich, ich habe es befürchtet, dass in dem Moment, wo du dir einen Hund kaufst, ist es 2-1. Und jetzt muss ich jede Woche mir irgendwelche Hundegeschichten
Letzten Mal habe ich eins auf den Deckel bekommen, dass ich die Welpenfolge abgebrochen hätte. Ich, als jemand, der eigentlich immer gerne über Hunde redet und wo es Etienne immer ist, der sagt, reden aber nicht nur über Hunde. Also, was möchtest du über Hunde sagen, Jochen?
Also ich bin jetzt noch nicht der Hunde-Liebhaber. Also ich näher mich da an, aber mir ist es immer noch so ein bisschen unwohl. Aber dieser Hund, nachdem ich ja berichtet habe, dass er in der ersten Woche super war, draußen gepinkelt, draußen Kacker gemacht, ja, wo alle erzählen so, oh, Moment mal, wenn die Welpen sind, dann pinkeln die erstmal überall in die Bude. Ich so, nee, überhaupt nicht. Ja, da gehen wir raus und dann macht der Pischi oder Pipi oder wie das. So, in dieser Woche ist die Drecksau, weil es so kalt war, hat die Pinkeln angetäuscht, ist ganz schnell wieder reingelaufen in irgendeinen Raum, wo du ihn nicht gefunden hast. Und dann hat er schön eine Wurst und Pipi gemacht. Und nicht nur einmal. Ja, es hat nämlich geregnet, es war kalt, es war eisig. Machst du die Tür auf, gehst mit dem raus und dann und du hast nicht gesehen, hat er jetzt gemacht oder nicht. Und er hat die ganze Woche nur auf den Boden in der Wohnung Pipi gemacht. Das war meine Woche mit dem Hund. Und jetzt können wir auch einen Haken.
Die ganze Woche. Ja, nur erfolglos.
Die ganze Woche erfolglos. Also zumindest bei mir. Großartig. So viel zum Thema Hund.
Okay, das war jetzt dann auch. Ja, naja.
Das Blöde daran ist, das ist nicht immer so ganz, also A, ist es nicht immer so ganz leicht zu sagen, woran es liegt. B, wann man das auf die Kette kriegt mit dem Hund. Und vor allen Dingen, wenn du Pech hast, hast du so einen Hund wie ich, der das auch nach Jahren noch nicht so richtig drauf hat. Wenn du Glück hast, ist es dann eine Variante, wo du weißt, wann sie auf die Idee kommt. Oder er, ihr habt ja ein Männchen, ne? Mhm. Oskar, ne?
Ich glaub, was?
Wann er auf die Idee kommt, in die Wohnung zu machen.
Carlo. Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.
Wie kam ich auf Carlo. Oskar? Entschuldigung. Ja, also, dass du halt weißt, wenn der Hund aufgeregt ist, dann passiert das gelegentlich. Aber in unserem Fall, und wir haben jetzt 2 Trainer schon gehabt, die, mit denen wir versucht haben rauszufinden, warum Madame Poppy gelegentlich auf die Idee kommt, doch mal wieder in die Wohnung zu machen, wissen wir es nicht. Also Pippi nur, immerhin. Also wir kriegen keine Eier irgendwo hingelegt, aber ja.
Also erstmal, könnt ihr mal als erwachsene Männer aufhören, Pippi zu sagen? Da kräuselt sich's mir. Nee, aber also wirklich, wie ihr euch ein abbrecht, ja, einfach pinkeln zu sagen. Also was haben wir hier schon für Wörter benutzt? Okay, ich, aber egal. Ihr mitgehangen, mitgefangen. So, und jetzt kommt ihr hier und umschreibt, oh, da hat er
Pipi gemacht. Ne?
Da hast du aber wirklich recht, Lili.
Pipi gemacht.
Hat er ein kleines Lulichen gemacht auf den Teppich. Mann, halt doch mal die Fresse jetzt. Da hat er auf deinen Scheiß Parkett gepisst, weil er halt ein Köter ist, der keine Ahnung hat vom Leben, weil er doch gerade mal 3 Wochen alt ist. So, und jetzt sage ich dir mal was zu deinem Hund, Jochen. Jetzt sage ich dir mal was. Ich habe die Fotos gesehen von Carlo und das ist der fucking süßeste Hund, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und wenn du jetzt nicht anfängst, diesen scheiß Köter lieb zu haben, dann werde ich richtig pisst. So, du herzloses Schwein. Wie kann man denn dieses Ding, diesen flauschigen, süßen, kleinen Pudel mit den braunen, gelockten Haaren. Wie kann man den denn nicht lieb haben?
Der ist wirklich...
Wie kann man den denn nicht... Das ist doch scheißegal, wo der hinpisst und wo der hinkackt. Der ist ja so einfach so süß.
Der ist wirklich süß und vor allen Dingen verzeiht er dir jetzt auch.
Ich
dreh
durch, wenn ich den sehe. Und wenn du nicht bald hier antanzt mit dem Scheißköter. Meine ganze Familie und ich, wir stehen jeden Tag an der Tür. Wir wollen endlich die Töle haben.
Das hast du
der einzige gut. Grund, warum ich hier keinen Hund kaufe, ist, weil du einen gekauft hast.
Der ist wirklich süß. Vor allen Dingen, den kannst du auch behandeln, wie du willst. Oder der, also ich denke immer so, der müsste doch eigentlich merken, dass ich jetzt noch nicht so weit bin in der Hund-Mensch-Beziehung. Der kommt trotzdem immer auf und legt sich auf meinen Schlappen oder vor meine Füße oder springt mir auf den Schoß.
Oh Gott, wenn ich das höre. Wie machst du ihm das denn bitte verständlich, dass du noch nicht so weit bist, in Anführungsstrichen?
Durch Blicke, ich streichel ihn, aber ich renne jetzt nicht da jeden Morgen dahin so, oh Carlo, das macht meine Frau schon, meine Tochter, ja, und da denke ich,
wenn der zu dir kommt und mit dir kuscheln will, ja, was
dann denke ich immer erst, willst du wieder pinkeln, das ist so, wo hast du wieder hingepisst? Ich brauche noch eine Zeit. Vielleicht können mir andere Hundebesitzer sagen, okay, das ist normal, dass man nicht sofort.
Menschen, die dich zu Recht hassen: Banker, Gebrauchtwagenverkäufer, Frauen, Hundebesitzer.
Frauen?
Hab ich noch was vergessen, Georg? Hilf mir. Wen hast du noch nicht in dieser Folge beleidigt? Folge
meinst du nur?
Ja, das ist nur diese Folge.
Oh Mann, ey.
Und jetzt kommt noch das Rätsel. Da ist auch nochmal ein ordentliches Potenzial.
So Jungs, bevor wir zum Rätsel kommen, mal eine ganz schnelle Rechenaufgabe für uns alle. Mittlerweile haben wir ja fast 110 Folgen Porn. Ungefähr sind sie 90 Minuten pro Folge, macht insgesamt rund 9.900 Minuten, also 165 Stunden, ganze 6,8 Tage, 24 Stunden durchhören könnt ihr damit, falls ihr jetzt erst anfangt. Aber hey, ich sag mal so, darüber kann Disney nur lachen.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Leute, reibt euch die Hände. Am 23. startet Star bei Disney Plus, wird sozusagen als sechste Welt integriert, reiht sich damit natürlich neben den bereits etablierten Marken wie Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic und Disney dann als fester Bestandteil von Disney Plus ein. Also am 23. Februar gibt's mehr Serien, mehr Filme, mehr Originals. Und was ich ganz cool finde, ist die Funktion Group Watch. Damit könnt ihr nämlich online mit anderen Filme und Serien schauen, auch wenn die nicht neben euch auf der Couch sitzen. Eine super Sache. Zusammen genießt man das Ganze natürlich noch umso besser. Mehr Serien, mehr Filme und mehr Originals und damit wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit auch mehr Zeit zum Bingen, als ihr das bei unserem Podcast gemacht habt, denn das möchte ich nicht ausrechnen, wie viele Minuten die im Angebot haben. Ich zeige euch mal, welche Serien unter anderem dabei sind. Eine meiner Lieblingsserien habe ich am Anfang gebinged, das war 24, natürlich mit Jack Bauer, ihr könnt euch erinnern. Jeder hatte das auf seinem Handy natürlich irgendwann, diesen Klingelton. Der ist im Genre Männerabend zum Beispiel dabei oder dann Braveheart, Commando, Con Air, oh, natürlich, oder der Staatsfeind Nummer 1. Das ist ein großartiger Agentenfilm, den habe ich damals geliebt. Planet der Affen, Stirb langsam natürlich, 1-4, also eine Riesenauswahl an Filmen im Genre Männerabend. Und da gibt es natürlich noch weitere Serien zum Bingen, unter anderem natürlich, wer macht es nicht mit seiner Frau, Desperate Housewife gucken oder auch Grey's Anatomy, die Krankenhausserie. Ich glaube, meine Frau wird innerhalb von 3 Tagen 60 Folgen durchgucken, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann haben wir noch Scrubs, die Anfänger, The Walking Dead oder auch Lost, auch das habe ich geliebt. Und das war nur eine kleine Auswahl. Die Liste ist riesig lang. Jeder wird da was finden und glücklich sein, mit Sicherheit. Das Gute bei Star bei Disney Plus ist nicht nur das exzellente Angebot, sondern, liebe Eltern, ihr müsst keine Angst haben. Es gibt eine wirklich zuverlässige Kindersicherung für alle Eltern. Ihr habt also alles unter Kontrolle, was die Kleinen gucken dürfen. Ihr bestimmt das. Der Monatspreis ist 8,99 € oder eben 89,90 € pro Jahr. Und das Gute ist, es ist jederzeit kündbar. Wir sind hier nicht bei irgendeiner Telefongesellschaft. Nein, wenn ihr keine Lust mehr habt, sagt ihr, okay, ich möchte nicht mehr, dann kommt ihr einfach raus. DisneyPlus.com, eure Adresse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken, beim Nervenkitzel, bei der Spannung und beim Drama. All das jetzt bei Star auf Disney Plus.
Soll ich die Woche nochmal? Du sagtest ja irgendwie neulich, du hättest auch mal wieder eine Folge mit Audio, glaube ich sogar, ne?
Kann ich machen, warte mal.
Musst du nicht jetzt, ich habe eine Frage vorbereitet, wir können auch nächstes Mal.
Okay, dann machen wir es nächstes Mal. Dann,
okay. Gut. Seid ihr bereit?
Klar,
geht's uns doch. Yes.
Hey.
Woran erkannten die Porsche-Ingenieure einen lebensbedrohlichen Designfehler im Porsche 917-Rennwagen?
Das ist eine super Frage. Die ist wirklich mal endlich mal aus dem Leben. Da muss man nicht rumstochern. Da kann man eigentlich auch direkt mit der ersten Antwort
direkt darauf antworten,
die Lösung.
Ne?
Woran erkannten...
Also nur noch mal, dass ich es richtig verstanden habe. Einen tödlichen Konstruktionsfehler.
Lebensbedrohlichen.
Lebensbedrohlich.
Ich glaube, der war nicht tödlich. Ich bin mir aber nicht ganz
und
sicher.
Und woran erkannten Sie das, hast du gefragt. So.
Ja.
Woran? Meine Frage ist, war dieser, darf ich überhaupt anfangen? Ich denke ja. Ich habe
ja,
letzte Woche
verloren.
War das ein zufälliger Fund oder eine zufällige Begegnung mit diesem Fehler? Oder war das man kann ja auch bewusst danach suchen, aber es war wahrscheinlich zufällig. Oh, guck mal hier.
Naja, also du beantwortest eigentlich schon die Frage für dich selbst. Also natürlich suchen Ingenieure immer wieder nach einem Fehler. Sie gucken sich halt immer wieder alles Mögliche an. Jetzt kann man sagen, wenn sie dabei etwas finden, ist es zufällig.
Okay, verstehe. Also es war,
kann ich so nicht beantworten.
Es war eine routinemäßige Fehlersuche und dabei ist es ihnen aufgefallen. Oder war das jetzt auch blöd? Nee, war doch richtig.
Also an der Frage erkennst du ja, dass es offensichtlich eine ungewöhnliche Sache ist. Ne?
Ja, okay, verstehe.
Das würde ich ja nicht fragen. Wenn die jetzt sagen, wir testen, keine Ahnung was, wir testen das Bremsverhalten, beim Bremsverhalten fällt auf, das Ding bremst nicht.
Okay, dann stelle ich mal eine andere Frage, die deine Antwort auch einfacher macht. Ist das beim Fahren entdeckt worden?
Während des Fahrens, meinst du?
Ja, während des Fahrens.
Nee.
Okay. Und es ist den Ingenieuren aufgefallen.
Ja, also wem genau es dann aufgefallen ist, da unterscheiden sich die Quellen so ein bisschen, aber ich habe es mal zusammengefasst als die Ingenieure. Es war nicht ein Privatkunde oder so.
Okay, und das, was dort lebensbedrohlich war, war das lebensbedrohlich, weil das Auto durch diesen Fehler nicht mehr kontrollierbar war? Hat es was mit den Bremsen zu tun?
Nee.
Jetzt ist ja die große Frage, Porsche 917 war das? Ich kenne mich mit Porsche überhaupt nicht aus. 917 war richtig. Jetzt müsste man natürlich als Porsche, müsste man wissen, ist das ein altes Auto oder ein neues? Das weiß ich jetzt nicht, sonst würde ich ja, da könnte ja ein Elektronikfehler sein oder ein anderer Fehler. Ist das ein Oldtimer? Also von
heutiger Sicht.
Aus heutiger Sicht, der war vor, sagen wir, 30 Jahre alt oder so.
Ja, gut, das wäre jetzt 1990 oder 91, ja.
Aber vor der
Oldtimer würde ich sagen, ja.
Okay. Also circa 25 Jahre alt oder sowas. Also kein kein Hochmodell. Okay, dann war es.
Nein, er ist nicht circa 25 Jahre alt.
Dann kann es ja auch kein Elektronikfehler gewesen sein. Haken wir das schon mal ab. Dann muss es war es ein mechanischer Fehler?
Ja, kann man so sagen.
Ist irgendetwas bei dem Auto, war irgendetwas locker?
Nee. Ich gebe nochmal einen allgemeinen Hinweis, habe ich in der Frage eigentlich schon, aber es handelt sich hier um Rennwagen, ne?
Oh.
Dass wir uns da nicht missverstehen.
Ach so, ein Rennwagen.
Also nicht der Garagen 911er, den Opa fährt oder ne?
Ach so, das ist ein Nachbar, Rennwagen. Okay.
Sondern ein Rennwagen.
Okay.
Okay, also wir haben ja schon festgestellt, dass es was mit der Kontrolle über dem Wagen zu tun hat. Was aber nicht Bremsen sind. Was kann es denn noch sein? Hat es etwas mit Austritt von irgendwelchen Stoffen zu tun?
Nee.
Hat es etwas mit dem Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten zu tun?
Ja.
Also wenn er ganz schnell fährt, dann passiert etwas.
Ob es dann passiert, weiß ich nicht, aber da wird es auf jeden Fall zu einem Problem.
Okay. Hebt der dann ab?
Nee.
Hat es was mit dem Motor zu tun?
Nee.
Mach man.
Man könnte jetzt fragen, ob der dann anfängt zu brennen, aber die Frage möchte ich nicht stellen, weil dann krieg bestimmt ein Nein.
Sehr präzise, ne?
Aber im Sinne dafür, dass wir beide ja das Rätsel lösen wollen, hat es etwas mit Feuer zu tun?
Nee.
Scheiße. Ach so, klar.
Hat es was mit irgendeinem Teil am Porsche zu tun, der vielleicht hätte abfallen können?
Nee. Aber, naja gut, theoretisch hätte das abfallen können, aber damit hat es jetzt nichts zu tun.
Okay.
Also mit dem Prozess des Abfallens hat es nichts zu tun.
Ist das ein Teil, was nur bei diesem Auto und bei dieser Porsche 917er eingebaut war? Oder dran gebaut? Also es war bei allen anderen Porschen auch oder bei mehreren auch?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, dass es nicht nur bei diesem Porsche ist. Können auch andere gewesen sein und andere nicht Porsche.
Alles klar, alles klar. Ah, okay. Das gehört andere nicht Porsche, hat er gesagt, Eddie.
Nochmal was?
Der hat andere nicht Porsche, hat er gesagt. Das war ein Hinweis.
Welche Bauteile kennst du, die Porsche exklusiv sind, dass dir das jetzt hilft?
Keins.
Okay.
Da dachte ich mir fast, aber.
Okay. Ich glaube, wir brauchen einen Tipp, Mann.
Nein! Immer einen Tipp, wenn du dran bist. Nein! Bitte! Ich bin noch nicht für Tipp. Wir haben erst 5 Minuten gerätselt.
Ja, aber also jetzt.
Nur weil dir nichts mehr einfällt, dann gib doch das Fragerecht ab an jemanden.
Am Arsch gebe ich das Fragerecht ab. Okay, dann frage ich weiter. Also, hat nichts mit Motor, nichts mit Bremsen. Hat es was mit den Reifen zu tun?
Nee.
Ach, leck mich doch am Arsch, Mensch.
Hat es etwas mit dem, mit der ganzen Karosserie zu tun, insgesamt?
Ja, ja.
Bei hohen Temperaturen, bei hohen Geschwindigkeiten fängt die Karosserie irgendwie. Der war so schnell. Ah, jetzt weiß ich's. Ich möchte lösen. Dieser Wagen war der erste Wagen von Porsche, der eine gewisse Geschwindigkeit überschritten hat. Und dann merkten die Entwickler, dass genau bei dieser Geschwindigkeit etwas zu Schwingungen im Auto kam, was die Karosserie drohte auseinanderfallen zu lassen oder Dinge abfallen ließ. Man kennt das ja, wenn man 50 fährt zum Beispiel und dann macht man das Fenster auf und dann hört man so ein wabberndes Geräusch. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gemacht? So, wo man... Und sowas passiert bei 250 zu, oder wie schnell er gefahren ist damals. Habe ich recht? War das die Lösung?
Nee.
Nicht mal nah dran?
Du bist ja ein bisschen zu sehr darauf versteift, dass irgendetwas Bestimmtes bei einer bestimmten Geschwindigkeit passiert. Das haben wir so noch nicht festgehalten. Wir haben nur gesagt, dass es bei hohen Geschwindigkeiten ein größeres Problem ist. Aber das gilt ja für fast jedes Problem am Auto, ne? Wenn deine Karre schlecht bremst und 3 km/h fährt, dann ist es bei 300 ein größeres Problem als bei 3.
Okay.
Okay, aber es hat was mit der Karosserie zu tun.
Ja. Das wäre übrigens auch mein Tipp gewesen, ne? Dass es mit der Karosserie zu tun hat.
Hat es was mit der Motorhaube zu tun?
Nee.
Jetzt, so langsam nach 108 Folgen müssten wir doch vom Georg dieses nee eigentlich deuten können. Das sagt er ja ziemlich oft. Nee, und das heißt nicht genau richtig, aber ungefähr da. Hat es was mit dem Motorinnenraum zu tun?
Nein.
Oh fuck, dann ist das, was ist das für Nee gewesen?
Kalt, ne? Verglichen mit dem warm, dann war das ein kalt.
Ja, eiskalt.
Eine Folgerung war wieder nicht ganz richtig. War mehr so ein, die Richtung, in die er fragt, ist schon ganz gut, aber die spezielle Frage nicht.
Hat es was mit der Windschutzscheibe zu tun? Hat es überhaupt eine Windschutzscheibe?
Hat eine Windschutzscheibe und hat auch damit zu tun. Aber nicht nur.
Aha. Hat aber auch was damit zu tun. Also hat es was mit dem Druck zu tun, der auf die Karosserie bzw. die Windschutzscheibe wirkt bei hohen Geschwindigkeiten?
Mit Druck hat es zu tun. Jetzt speziell mit Druck auf die Windschutzscheibe nicht so sehr. Das würde euch, glaube ich, in eine falsche Richtung führen.
Ja, bleiben wir doch beim Druck.
Ja.
Es hat ja was mit Druck zu tun. Das heißt, aus irgendeinem Grund hat der Fahrer keine Luft mehr gekriegt bei hohen Geschwindigkeiten.
Nee. Du hast ja ein zweites Nein erschlichen. Ne? Das eigentlich hättest du schon ein Nein gehabt, aber jetzt Jochen.
Ja, aber das war auch ein Ja. Also da war auch ein Ja dabei.
Ja, naja.
Jetzt fragen wir doch, mal wieder an, sinnvolle Fragen zu stellen. Hat es direkte Auswirkungen auf den Fahrer gehabt? Oder hätte das direkte Auswirkungen auf den Fahrer?
Nee.
Ein Nein, das uns weiterbringt.
Jedes Nein oder jedes Ja.
Ja, das stimmt. Okay, Peter Klöppel. Alles klar. Also, es hat was mit Druck zu tun. Es sind nicht die Reifen, es hat was mit der Karosserie zu tun. Hat es was mit dem Heck zu tun?
Ja. Hat es?
Aha. Jetzt sind wir hinten angekommen, nämlich.
Ja.
Aber was?
Bing, bing, bing.
Oh, okay, warte. Könnte es sein, warte mal, dass das irgendwie bei zu hoher Geschwindigkeit so viel Druck auf dem Heck war, dass die Vorderreifen hochgegangen sind, so wie so eine Wippe?
Das habe ich doch schon gesagt.
Hast du?
Abgehoben. Ich meine ja, der abgehoben.
Hast du gefragt,
genau.
Das. Nee, das ist es nicht.
Druck aufs Heck. Da waren wir stehen geblieben.
Versuch doch mal herauszufinden, was genau das Bauteil ist, was wir suchen.
Naja, also
das habt ihr ja noch nicht.
Was passiert denn, wenn man Druck auf das Heck ausübt? Dann kann natürlich, dann geht das Heck hinten runter, schleift womöglich auf der Straße, bekommt Bodenkontakt, der Auspuff bekommt Bodenkontakt, der Tank bekommt Bodenkontakt, weil der Druck hinten zu hoch ist. Aber wir haben schon gesagt, mit Feuer hat es nichts zu tun. Deshalb verlasse ich meinen Gedanken mit dem Tank, konzentriere mich auf den Auspuff. Es ist der Auspuff vielleicht. Ich traue mich das noch nicht zu sagen. Lass mich nochmal denken. Also der Druck hat es etwas damit zu tun, dass hinten das Heck nah an die Straße kommt oder runtergedrückt wird und irgendetwas hat Kontakt mit der Straße.
Nein.
Erlässt du mich die ganze Zeit hier reden? Die ganze Zeit?
Ja.
Okay. Auch da sind
okay, wir was, aber was gibt's denn noch am Heck? Also das Heck ist doch das Heck. Was gibt's denn? Auspuff. Ja. Auspuff?
Nö.
Auspuff.
Okay, nö. Dann bin nö. Ich das Heck. Moment, ja. Das Heck ist doch der Arsch. Da hinten ist der, im Kofferraum ja, wird es ja wohl nicht hinten. Haben. Ein Rennwagen hat ja auch keinen Kofferraum. Oder hast du schon mal einen Rennfahrer nee. Gesehen, der vorher noch einen Koffer in den Kofferraum packt? Nein. Das Heck, was ist denn da drin? Aber selbst
wenn es einen Kofferraum hat, würde der Rennfahrer vermutlich keinen Koffer da reintun. Das ist ja jetzt kein Ausschlusskriterium dafür, ob es einen Kofferraum hat. Nö, ich habe noch nie einen Rennfahrer gesehen, der einen Koffer reintut, also hat es keinen Kofferraum.
Aber Heck und Druck, diese beiden Sachen gehen mir noch nicht zusammen. Was hat denn Druck ja? mit, wird der Druck auf das Heck ausgeübt? Erst nochmal präzise Frage.
Das ist keine präzise Frage.
Nee?
Wie wird der Druck auf das Heck ausgeübt? Was soll das für eine Frage sein?
Naja, wird Druck auf das
Heck? Die Frage ist, woran erkannten die Porsche-Ingenieure einen lebensbedrohlichen Designfehler? Du sagst, wird der Druck auf das Heck ausgeübt? Bei was? Wann?
Das ist aber auch...
Ich finde das gut, Georg. Lass dir das nicht gefallen.
Wobei hat der lebensbedrohlich...
Ich würde es ja gerne beantworten, aber ich kann das so nicht beantworten.
Lebensbedrohlich? Wodurch haben sie den lebensbedrohlichen... Na, wodurch? Ja. Ah, sind die selber in dem Wagen gefahren und haben das gemerkt?
Nee. Also es kann sein, dass sie darin selber gefahren sind, aber wie wir relativ zu Eingang schon gesagt haben, das ist nicht bei der Fahrt aufgefallen.
Das hat mir
der schon. Teil ist wichtig, dass das nicht bei der Fahrt aufgefallen ist.
Also auch, hat auch nichts mit dem Hund... Okay, ich halte meine Klappe, ich will ja gleich lösen.
Hat es was mit einem Heck-Spoiler zu tun?
Ja, es hat mit dem Heck-Spoiler zu tun.
Okay. Es hat mit dem Heck-Spoiler
zu tun. Alter, jetzt kann ich dich lösen. Das ist ja so einfach.
Alter, ich möchte keinen Druck aufbauen. Ist das wieder was, wo du im Nachhinein, nachdem Etienne löst, sagst, du hättest es gewusst?
Ich schreibe es schon mal auf.
Ich glaube allerdings nicht, dass Etienne löst. Jetzt die Schnelle.
Okay, also... Was könnte denn da passiert sein am Heck-Spoiler? Also das wird so einfach, dass der einfach abfliegt oder so. Der Heck-Spoiler vom Porsche 917, hatte der eine, war das ein besonderer Heck-Spoiler?
Würde ich jetzt erstmal so nicht, die Rennexperten und Porsche-Experten werden bestimmt sagen, das war ein super besonderer Heck-Spoiler, aber darum geht es zumindest in dem Teil nicht. Also nee, okay. Nicht in dem Sinne.
Also ist ja klar, es muss ja eine außergewöhnliche Lösung sein, sonst hätte es ja in diese Rätselfolge nicht geschafft. Es stimmt. Ist denen aufgefallen,
da werde ich mir auch beide zustimmen, dass das außergewöhnlich ist.
Dass der Heck-Spoiler natürlich viel zu breit war. Für dieses Auto. Der ragte über die Seitenflächen hinaus und hätte Fußgänger köpfen können.
Auf der Rennstrecke Fußgänger.
Ja, dann Mechaniker. Ja, nee. Und das ist den erst auch.
Nee. Nee, nee.
Okay, aber es war ja klar, dass da jetzt nur Quatsch kommt. Der Heckspoiler.
Der Heckspoiler. Was kann der Heckspoiler nicht?
Der Heckspoiler war zu lang. War zu lang. Nach hinten. Nicht zu breit, sondern zu breit. Nee.
Ah, nee. Dann möchte ich lösen.
Okay.
Der Heckspoiler. Also wofür ist der Heckspoiler da? Der muss ja den Druck hinten aufs Heck geben bei Geschwindigkeiten, damit das Ding sich anpresst und schneller wird. Und Haftung auf die... So war das doch immer bei Gran Turismo, oder? Wenn hinten mehr Druck ist.
Stell deine Frage.
Aber vielleicht kannst du hier noch was lernen.
Mann, Alter, jeder weiß, wie ein Heckspoiler funktioniert. Stell die scheiß Frage.
Das ist schön, wie man Eddie triggern kann.
Ja, weil du die ganze Zeit schaust.
Das braucht man gar nicht Twitter.
Ich möchte lösen, du und dann bist du dran und dann kommt eine dumme Gebabbel.
Du nutzt Twitter, ich nutze das Rätsel. So, der war einfach... Ach, jetzt weiß ich. Der war einfach zu kurz, zu schlecht, der hat gar keinen Druck aufbauen können, weil der zu mickrig war.
Der Teil ist schon mal, also der Teil der Antwort ist richtig, dass er zu wenig Druck. Ne? Du hast vorher nur in die Richtung gedacht, zu viel Druck, aber zu wenig.
Der macht
Druck
zu wenig Druck. Das, was er eigentlich machen sollte, kann er gar nicht machen.
Ja, ist aber nicht die Lösung.
Okay, aber das ist ein Ja. Erstmal bin ich weiter dran.
Das ist ein Ja, das stimmt. Das stimmt.
Der ist so.
Woran haben Sie das erkannt? Es fühlt sich auch an wie ein Jahr, also wie ein Jahr das Zeit.
Es ist zu wenig. Es ist zu wenig Druck. Es ist, ja. Er ist zu klein. Aber ich kenne jetzt die Schlussfolgerung nicht. Was soll denn da so schlimm sein? Was soll denn da so schlimm sein?
Was soll da?
Ja, der kriegt der Wagen sein, kriegt nicht genug Druck und dadurch fängt er an zu schleudern.
So. Ja, das ist die Folge dessen, was du beschreibst. Das wissen wir. Wir wissen, dass das lebensbedrohlicher Designfehler ist.
Richtig. Ne?
Wenn der Wagen nicht genug Druck
doch
hat,
gelöst.
Ist es nicht kontrollierbar. Ja,
gelöst.
Nein, hast du nicht.
Wieso?
Nein. Weil die Frage war, woran sie das erkannt haben, das hast du nicht beantwortet.
Ach so, woran sie?
Ja, weil sie hingeguckt haben, Georg, weil die Augen im Kopf haben.
Woran
sie das? Weil die Ingenieure sind, die haben sich angeguckt.
Woran? Ja, also woran sie das? Also sie haben es dann dementsprechend, soll ich jetzt sagen, sie haben auf den Spoiler geguckt oder?
Und dann der Fahrer ist ausgeschaltet. Habt ihr euch mal den Spoiler angeguckt, ihr Vollidioten? Der ist doch viel zu kurz.
Also Moment mal, damit wir für alle Hörer das hier nochmal klarstellen. Also die technische Lösung, die technische Antwort habe ich schon. Jetzt ist nur noch die Frage, wie sie das gemerkt haben.
Du hast keine Antwort. Du hast nur beschrieben, was der Designfehler ist.
Ja,
wir wissen
aber,
ja, dass es
okay, das stimmt, aber das ist der Designfehler. So, und jetzt muss ich die Frage lösen, wie haben sie das bemerkt?
Ne? Genau, das ist ja auch die Frage. Okay. Ne? Die Frage war, woran haben sie das erkannt?
Ja, aber wir müssen ja erstmal den Fehler finden und jetzt überlegen, okay, ja, wie haben sie das erkannt?
Wichtige Vorarbeit.
Und sie saßen ja nicht im Auto.
Die saßen nicht im Auto.
Boah, wie haben sie das denn erkannt, Alter? Die haben das im Luftkanal erkannt. Was weiß ich denn? Wie sollen die das denn erkennen? Das sind halt Ingenieure.
Die haben das erkannt, weil einer mit dem Porsche einem Ingenieur über den Fuß gefahren ist und eigentlich hätte ihm das Sau wehtun müssen, weil genug Druck auf dem Heckspoiler ist. Aber da der Heckspoiler zu klein ist, war nicht genug Druck auf den Hinterreifen und es hat ihm nicht wehgetan. Und dann hat er gemerkt, hä? Was war denn jetzt? Du bist gerade über den Fuß gefahren. Der tut gar nicht weh. Möglicherweise ist der Heckspoiler nicht richtig.
Das ist eine bescheuerte Antwort und die ist nicht richtig, aber sie ist näher dran als die Windkanalantwort. Auf ihre Art und Weise.
Okay, dann bin ich ja jetzt dran. Also es war so ein bescheuerter Zufall, wo man sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Okay, aber jetzt das rauszufinden, das weiß ich. Sie sind ja auch noch nicht mal gefahren.
Nee.
Ja, sie haben es in der Waschanlage, er hat es in der Waschanlage gemerkt, wie, weiß ich nicht. Da ist es aufgefallen.
Keine schlechte Idee. Es ist falsch, aber keine schlechte Idee.
Aber beim Transport des Fahrzeuges ist es ihnen aufgefallen.
Nee.
Doch, jetzt hör doch mal auf, nee zu sagen, Mensch.
Moment mal. Jetzt kommen wir doch nochmal zur Logik zurück. Autos werden ja auch gewogen. Hm?
Ja.
Dieses Jahr heißt so viel, worauf will er hinaus? Ich frage an der Stelle nicht weiter. Das Wiegen, leg ich mal. Wie kann man das merken? Ja, Mann.
Ich wiederhole nochmal, die Waschanlage war keine so schlechte Idee.
Sie haben es.
Okay, bei der Lackierung.
Jochen ist dran.
Ich bin dran. Bei der Lackierung? Wie soll man das denn da merken? Bei der Lackierung? Nein, ich sag nochmal.
Ja.
Bei der
Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, wenn du bisher nicht die Lösung gehabt hast, das mit ich sag nochmal zu lösen.
Ich möchte jetzt keinen Fehler machen. Ich gönne verdammt nochmal dem Eddie diesen Punkt nicht. Ich muss es jetzt lösen. Haltet alle die Fresse. Ich weiß, es dauert jetzt noch ein bisschen, aber das werdet ihr aushalten. Waschanlage ist, aber es war nicht die Waschanlage. Das heißt.
Nee.
Was macht man da außer Waschen? Ich weiß es nicht.
Beim Tanken. Beim Tanken haben sie es gemerkt.
Nee.
Beim Lackieren.
Nein.
Sie haben es nicht beim Lackieren gemerkt. Die haben es nicht beim Lackieren bemerkt, aber geht in so eine richtige Richtung.
Okay, dann möchte ich lösen.
Ich gebe noch mal einen Tipp.
Ja.
Der Wagen ist weiß.
Aha, der Wagen ist weiß. Ja, endlich haben wir den zündenden Tipp bekommen. Was passiert denn mit weißen Wagen? Die weißen Wagen werden beklebt.
Na klar, jetzt weiß ich's.
Der Rennwagen musste mit Werbeaufklebern beklebt werden. Und dann haben die festgestellt, dass die Werbeaufkleber eine bestimmte Länge haben, und zwar die richtige. Aber dieses Heckding da, der Heckspoiler, der Aufkleber passte nicht, oder die Bemalung, was war auch immer, diese ganze Werbenummer passte nicht da hinten drauf, und so ist es denen aufgefallen. Habe ich recht?
Nee.
Ach komm, was soll es denn sonst sein?
Shit, das war aber gut. Das war das erste Mal, wo ich sage, ja, da hat er gut geraten. Das hätte doch mal wirklich mal sein können. Ein Werbeaufkleber oder so. Aber da der Wagen weiß ist, willst du natürlich darauf hinaus, dass er schmutzig wird.
Ja.
Also bei der Säuberung ist es ihnen aufgefallen.
Nicht bei der Säuberung, nee.
Schade, also okay, jetzt denke ich noch mal bei dem Schmutz. Sie wollen, dass der Schmutz...
Ingenieure machen den Wagen ja nicht sauber, die putzen den ja nicht.
Die merken das bei dem, wenn das schmutzig ist.
Ja.
So, wodurch wird... Die merken das, wenn das schmutzig wird.
Ja.
Boah, das ist aber schwierig, ey.
Ja.
Und dann macht man ihn ja sauber mit dem Lappen. Oder in der Waschanlage. Oder mit dem...
Ja.
Und was merkt man dann, bitteschön? Boah, ist das schwer. Aber Eddie, wir können jetzt nicht die Lösung verlangen, oder? Meinst du, wir kommen noch drauf? Scheiße, der hat die Lösung, der Eddie.
Ich gebe Etienne den nächsten Tipp. Du hast gerade zwei in Folge.
Aber ich bin ja noch dran. Vielleicht kann ich ja noch
lösen. Ja, du bist noch dran.
Schmutz. Jochen, denk mal, Schmutz. Der war schmutzig. Wenn der schmutzig ist, ist er auch schwerer. Ich bin ja immer noch beim Gewicht. Ich frage sie, hat das was mit dem Gewicht zu tun auch?
Nee.
Okay. Hätte ich das geklärt für mich, wenn ich...
Okay, Etienne, du kriegst
einen Tipp. Ich wäre dann bereit für den Tipp, ja?
Das ist gemein.
Ja. Womit wird denn Auto üblicherweise bei quasi jeder Fahrt beschmutzt?
Okay, das reicht an Tipps.
Mit Dreck?
Mit Schmutz?
Ja, keine Ahnung. Ja, mit Schmutz halt. Also ein Rennauto oder ein generelles Auto?
Jedes. Also
jedes Auto wird beschmutzt mit, ja, keine Ahnung, mit Dreck halt. Mit Straßendreck. Hm. Mit Regen?
Ja. Ja, also Dreck ist schon mal richtig, wird es? Ja, aber das war es nicht.
Ich weiß es mit was. Ich weiß, mit was es beschmutzt wird. Es wird eindeutig. Bin ich dran?
Nein,
noch nicht. Nee.
Okay.
Denn Dreck ist ja richtig, aber es ist noch nicht das, wonach wir suchen.
Aber du hast doch Regen gesagt, hast du gesagt, nein. Aber ich will jetzt kein Korinthenkacker sein.
Ich habe ja gesagt,
womit wird es beschmutzt? Okay, ich bin nur so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich kann
das
lösen.
Das ist grundsätzlich richtig, aber nicht das, wonach wir suchen.
Jetzt weiß ich.
Ach. Ja komm, dann gebe ich ja also mein Fragerecht ab. Ich komme nicht drauf.
Pass auf. Okay. Ich weiß nicht, also die es ist ja wie beim Flugzeug. Flügel haben ja auch eine gewisse Eigenschaft, damit sie fliegen, und müssen eine gewisse Oberflächenstruktur haben, damit der Wind, und das ist ja ähnlich. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Dieser Flügel muss ja, wenn er verdreckt ist, zum Beispiel mit Autoabgasen oder mit irgendwie im Dreck, dann sind diese Eigenschaften so schlecht, dass er den
an... Flügel mit Autoabgasen verdreckt ist, sind die, was?
Also dieser Dreck ändert ja die Eigenschaften, die Fahreigenschaften so...
Nein.
Okay, dann jetzt die Lösung bitte. Das geht jetzt schon zu lang.
Okay, lass lösen.
Wir geben auf.
Auf dem Heckspoiler waren keine toten Insekten. Er hatte Windschutzscheibe schon.
Ach,
gesagt, ja, gehört auch dazu. Mh. Aber auch der Heckspoiler. Die Windschutzscheibe, da sammeln sich die toten Insekten.
Ja.
Weil egal wo du fährst, die klatschen halt dagegen.
Ja.
Und da haben die Ingenieure sich das Ding angeguckt und haben gesagt, wir haben viel zu wenig...
Ja.
Kontrolle über den Wagen, und der Spoiler ist komplett steil gestellt. Also es müsste eigentlich einen großen Druck auf die Hinterachse geben. Haben aber gesehen, da sind keine Insekten drauf. Hm. Und vor allem die kleinen und leichten Insekten, die folgen im Prinzip dem Luftstrom. Daraus haben sie gefolgert, Wenn da keine Insekten drauf ist, erreicht der Luftstrom den Heckspoiler nicht.
Ja, ja, der steht nicht im Wind, ja. Der erreicht den Wind nicht.
Der ist in den späten 60er Jahren hergestellter Rennwagen. Bei frühen Testfahrten, in dem der Wagen bei einer Höchstgeschwindigkeit von fast 400 km/h als nahezu unfahrbar galt, fiel den Ingenieuren auf, dass auf dem Heckspoiler im Gegensatz zur Frontscheibe kaum tote Insekten zu finden waren. Sie folgerten daraus korrekterweise, dass der Luftstrom das Bauteil nahezu nicht erreichte. Dies wiederum führte zu einer Designänderung, die die Bodenhaftung des Fahrzeugs erhöhte. 1970 konnte Porsche mit dem 917 erstmals das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewinnen und den Titel im Folgejahr verteidigen. Hat denen also was gebracht.
Ja, das klingt logisch tatsächlich. Ich wäre nicht drauf gekommen.
Ja. Also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ist natürlich jetzt, wenn man es so hört, ja, aber also...
Das ist eine coole, also in der erschreckende, aber auch coole Vorstellung. Aber es war halt 60er Jahre, Ende 60er Jahre. Da erwartet man nicht, dass das irgendwie am Computer rausgefunden wird.
Ja. Also ich finde es schon, ja, das, was wir erreicht haben, ist schon fast ein Punkt wert. Definitiv, finde ich.
Fast, ja.
Ja, na gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Patreon-Seite, die ja heute wirklich glüht. Vier Folgen überhaupt von Verbrechen ohne richtigen Namen, dem True Crime Spin-off gibt es seit heute für unsere Patreon-Supporter. Außerdem natürlich wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hast du schon was rausgesucht, vielleicht, Jochen?
Natürlich.
Also nicht. Dann lese ich vor.
David Jones.
Hier zum Beispiel, ja. Thomas Kuhndörfer fragt, für diejenigen unter euch, die zum Einschlafen Podcasts hören, ich zum Beispiel, welches Equipment benutzt ihr dafür? Earpods, AirPods oder andere Gerätschaften? Auch ist es wichtig, seinen Partner damit nicht zu nerven. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe mir aus diesem Grund AirPods gekauft. Gehen natürlich sämtliche Ohrstöpsel quasi ohne Kabel. Also geht natürlich auch mit Kabel, aber ich finde es sehr komfortabel ohne Kabel. Und dann tue ich nur einen rein, auf ein Ohr, ich schlafe ja seitlich, auf ein Ohr lege ich mich, in dem anderen ist der Ohrstöpsel mit dem Podcast drin. Ne? Und so kann man sehr, sehr gut einschlafen, Podcast hören, hat keinen Druck auf dem Ohr, auf dem man liegt, und gleichzeitig ist der Partner oder die Partnerin nicht gestört.
Ich höre,
kann ich nur empfehlen.
Ja, ich höre zum Einschlafen tatsächlich nur sehr, 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 sehr selten etwas, weil ich ich brauche dann meine Ruhe irgendwie. Und von daher ist mir das egal, was im Ohr ist. Also die ganz normalen.
Hörst du was zum Einschlafen, Georg?
Ich habe die perfekte Lösung noch nicht so richtig gefunden. Weil die Ohrhörer, die ich sonst verwende, die akkubetrieben ohne Kabel sind und ins Ohr gestopft werden, die sind in meinem Fall zu dick. Also wenn ich damit auf dem Kopfkissen liege, dann ist es A, unangenehm. Und B, haben sie dann beim Draufdrücken auch noch eine Funktion. Das heißt, du pausierst dann oder nutzt, je nachdem, wie du dich hinlegst, irgendeine Handyfunktion, was nicht so ganz praktisch ist. Und vermutlich kommt es genau auf die Form deines Ohres an und die Form des Ohrhörers, damit das gut funktioniert. Aber eine bessere Alternative habe ich auch noch nicht gefunden. Ich fürchte aber sogar fast, dass die Kabelohrhörer, die ich habe, theoretisch besser geeignet wären. Würde es mich nicht so sehr nerven, beim Kopfdrehen dann das Kabel um mich rumzuwickeln.
Habt ihr schon mal Blut gespendet? Crimpy Fingers. Oder macht ihr es noch heute? Ich habe tatsächlich, als ich noch Student war, an der Uni Düsseldorf viel gespendet. Da gab es nämlich 54 Mark damals. Und da bin ich dann alle...
Das ist eine nette Nebeneinnahme.
Alle 8 Wochen durfte ich. Und man darf ja eigentlich nur einmal am Tag, und manchmal standen da vor einem in der Reihe Leute, die auf die Frage von der Assistentin, haben Sie heute schon mal Blut gespendet? Das war so morgens um 8. Ja, ich komme gerade aus Duisburg, da habe ich schon gespendet. Dann dürfen Sie heute hier nicht spenden. Das habe ich schon oft gehört, dass da Leute dann versucht haben, zweimal zu spenden, um halt Geld zu machen.
Was mich halt wundert, ist, warum die ja nicht einfach 4 Wochen statt 8 Wochen nehmen, wenn sie... bevor du an einem Tag irgendwo dreimal spenden gehst und dann irgendwie kreidebleich Auto fährst.
Tja.
Aber warum nicht einfach Nein sagen,
ja,
auf die Frage?
Weil das waren wirklich die Leute, die haben das auch nicht mehr so, die waren einfach schon jenseits von Gut und Böse, glaube ich.
Die hatten zu oft gespendet, die haben nicht mehr genügend Sauerstoff.
Nee, tatsächlich, tatsächlich war 54 Euro und da waren wirklich viele Drogenabhängige tatsächlich dabei, die dann dahin gegangen sind und für 54 Euro mal schnell halbe Stunde Blutspende.
Das ist aber auch, ist das nicht auch irgendwie so ein Problem, wenn die Leute halt unwahre Angaben machen? Weil du kannst ja vermutlich nicht so ohne weiteres alles überprüfen. Und wenn jemand halt dringend Geld braucht, dann ist das ja schon eine ordentliche Einnahme, ne? 50 Mark.
Ja, aber Geld gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ich meine, es gibt jetzt eine Tasse Kaffee und einen Keks und ein gutes Gewissen. Das letzte Mal Blutspenden war ich, glaube ich, vor einem halben Jahr. Ab und zu mache ich das. Ist auch ganz wichtig, weil oftmals sind die Blutbänke nämlich leer.
Ich habe das noch nicht gemacht, weil ich ja panische Angst habe vor Blutabnahme. Ja, also mittlerweile geht's, weil ich im Rahmen der Behandlung meiner Fettleber, die ich ja mal hatte, das ist so lange her, ich erinnere mich kaum noch, und da musste ja mir regelmäßig Blut abgenommen werden. Und das hat mich so ein bisschen geheilt. Tatsächlich ist das etwas, das je öfter man es macht, oder zumindest bei mir war das so, irgendwann ein bisschen seinen Schrecken verliert. Aber es ist trotzdem etwas, wo ich die Nacht vorher nicht schlafe, wenn ich Blut abgenommen bekomme und so. Ich mag es nicht. Ich weiß, es ist sinnvoll und ich würde es auch zur Not machen und so. Aber es ist echt mit viel Leid bei mir und viel Kummer immer noch verbunden. Und deshalb habe ich das bislang noch nicht gemacht. Ich hasse das. Blut abspenden, also Blut abnehmen.
Tim Meyer, hallo ihr drei. Erstmal vielen Dank für den tollen Podcast. Ich habe eine kleine Frage an euch, und zwar, ob ihr alles Gute zum Geburtstag Jakob sagen könntet. Nur durch ihn kenne ich den Podcast überhaupt, und leider habe ich seinen Geburtstag letztes Jahr vergessen. Und letztes Jahr
haben wir quasi mit der Frage ja jetzt schon getan, ne?
Haben wir ja gerade gesagt. Muss ja rausschneiden. Was haben wir sonst noch?
Was war die merkwürdigste, also Volker Racho schreibt, was war die merkwürdigste, lustigste Geschichte, die ihr jeweils in der Games-Branche erlebt habt? Die merkwürdigste oder lustigste Geschichte. Da müsste ich
aber wahrscheinlich haben wir die schon erzählt, ne? In unseren diversen Giga-Rückblicken.
Ich habe auch instinktiv an Giga gedacht. Warum, weiß ich nicht. Das hätte ja auch irgendwo anders passieren können. Aber was war die merkwürdigste, lustigste Geschichte, die ihr jeweils in der Games-Branche... Ich glaube also zumindest... Weiß nicht, ob das... Ja doch, eigentlich schon. Also diese Geschichte auf der Gamescom vor 3-4 Jahren war das, glaube ich, wo einer angeblich an den Fortnite-Stand gekackt hat. Und wir halt wirklich auch daneben waren und dort gedreht haben. Und das dann also das ging so schnell durch die gesamte Messe, hast du schon gehört, hat einer an den Fortnite-Stand gekackt. Und bis heute weiß ich nicht.
War das oder war das nur ein Gerücht?
Das weiß ich bis heute nicht, ob das wahr ist oder nicht, aber es wurde irgendwann, hast du es von allen Seiten gehört. Das war halt das Gesprächsthema. Nummer eins, und es war halt mega peinlich, weil auch die PR-Manager wurden darauf angesprochen in den Interviews. Ja, hier, ihr habt eine neue Map vorgestellt, aber sag mal, wurde auch auf euren Stand gekackt. Also es wurde zu so einem, ich weiß nicht, ob es ein Running Gag war oder so eine Spinne in der Yucca-Palme-Geschichte, so eine Friend of a Friend-Story.
Das war echt eine Geschichte, ne? Ich weiß doch.
Aber es kennt jeder. Aus der Games-Branche kennt jeder die Geschichte mit dem vollgekackten Fortnite-Stand. Also... Weiß bis heute nicht, ob es wirklich stimmt.
Das ist lustig, wie sich das verbreitet, aber niemand kann dir hundertprozentig sagen, ob es stimmt. Und alle, nee, da musste ein Student das wegmachen oder irgendein Standmitarbeiter musste das noch wegmachen, das hat gestunken und die mussten alle raus und die haben die ganze Halle geräumt. Ja, geile Geschichte. Aber niemand weiß, ob es stimmt.
Ja, irgendwas, wo ihr selbst Gamescom dabei wart, also beteiligt gewesen seid?
Ja, gab natürlich diese Nummer da mit dem Security Guard, das war jetzt nicht lustig, aber es war merkwürdig. Wo ich mich da mit dem am Blizzard stand, habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich.
Ja.
Da so angestresst habe. On Air, wohlgemerkt. Nicht mein bester On-Air-Moment vielleicht. keine Ahnung, ey. Da ist auch schon vieles wieder weg aus dem System. Erinnerst du dich noch an irgendwas, Georg? Du warst ja auch lange. Bist du eigentlich auch immer noch Games-Branche?
Ich überlege gerade, also so Sachen, die man noch Jahre oder Jahrzehnte später erzählen würde, fällt mir jetzt nicht viel ein. Ich glaube, so zwei der Sachen haben wir ja schon mal in der Vergangenheit erzählt, wenn wir über Giga geredet haben. Wir haben ja vor wenigen Wochen erst darüber gesprochen, dass wir einen Kollegen hatten, der fälschlicherweise eingestellt wurde, weil der Chef quasi die Personalbögen verwechselt oder die Personen verwechselt hatte, ne? Und der tatsächlich über Jahre dann dort gearbeitet hat. Das ist auf jeden Fall eine merkwürdige Geschichte gewesen, die bei uns, bei Giga selbst passiert ist. Aber sonst so die, vielleicht haben wir auch die ganzen wirklich spannenden Geschichten verpasst.
Ja, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht, so viel Spektakuläres war da aber auch, glaube ich, nicht.
Nee, ich glaube auch.
Wir freuen uns auf alle Fälle auf neue Fragen. Sind wir denn in der nächsten Folge schon im neuen Monat? Nee, 17. Februar? Nee, okay. Auf neue Fragen bei Patreon/, wie heißt der Name? Podcast ohne Namen oder ohne richtigen Namen bei Patreon? Ich kann mir das nie merken.
Patreon.com/podcast ohne Namen.
Genau. Da könnt ihr hin und uns Fragen stellen. Den Rest beantworten wir, würde ich sagen. Also alles beantworten wir dann nächste Woche.
Ja. Gut. Dann war es das auch schon wieder für heute. Wie gesagt, checkt's mal ab. Wir sind gespannt, ob euch Vorn gefällt. Unser kleiner Spin-off, 4 Teile haben wir veröffentlicht. So, ich würde sagen, 2 Stunden im Schnitt eine Folge, ne?
Ja.
Mhm, relativ lang.
Also fast 8 Stunden Podcast-Material und alle, die nicht bei Patreon sind, können sich freuen. Nächste Woche werden wir da die erste Version veröffentlichen. Es wird natürlich einen eigenen Feed und alles geben, also eigene, vermutlich auch eine eigene Patreon-Seite oder eine eigene Webseite oder ich habe keine Ahnung, so weit sind wir noch nicht in der Planung.
Genau. Und auch diese Folgen übrigens, falls ihr fragt, produzieren wir natürlich mit dem Rodecaster. Vielen Dank nochmal für die lange Unterstützung von Rode, die uns das Teil zur Verfügung gestellt haben und uns ein bisschen unter die Beine greifen, unter die Arme greifen, heißt es ja. Der hat 4 XLR-Eingänge für die Mikrofone. Man kann sein Handy anschließen, USB. Und man hat so Pads, da kann man die Sounds drauf machen und der mischt alles sofort. Man kann aber auch einzelne Spuren aufzeichnen. Geiles Teil. Danke für die Unterstützung. Infos dazu bei uns in den Shownotes. Und jetzt nutze ich das Teil auch mal und drücke diesen Knopf hier. Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% Fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.